Herren, herzlich willkommen zur Sommeruniversität der Stadt. Ich begrüße Sie heute zur Veranstaltung Nationale Nachzügler, Staatsgründung in Deutschland und Italien. Es gibt ja Staaten, die sich nicht so schnell konstituiert, nicht so schnell gegründet haben wie andere. Italien und Deutschland haben da einen etwas längeren Prozess hinter sich. Was die historische Durchleuchtung dieser Prozesse anbelangt, überlasse ich das dem Fachmann, den ich hiermit sehr herzlich begrüße, Herrn Prof. Dr. Hans-Georg Aschoff. Freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Herrn Prof. Aschoff wieder für die Sommeruni zu gewinnen. Von Anfang an schon dabei, heute also wieder. Lassen Sie mich zu Herrn Prof. Aschoff noch ganz kurz sagen, er studierte Geschichte, Anglistik, Philosophie und Pädagogik in Hannover und Clinton in den USA. Er lehrte über 30 Jahre am historischen Seminar der Leibniz-Universität, übrigens bis heute auch mit einer Vorlesung immer noch in den Wintersemestern in Forschung und Lehre aktiv und besonders in den Fachgebieten der neueren Geschichte und auch der Kirchengeschichte. Gut, ich wünsche Ihnen spannende Einsichten in die Geschichte Deutschlands und Italien. Herr Professor Aschoff, Ihr Vortrag. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Bertram. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen etwas über Italien und Deutschland erzählen darf. Herr Bertram hat eben schon auf das Thema hingewiesen, Staatsgründung in Deutschland und Italien. Es geht vor allem um das 19. Jahrhundert. Leider, wenn Sie einmal das Vorlesungsverzeichnis, das soll jetzt keine Kritik irgendwie sein, aber das Vorlesungsverzeichnis des historischen Seminars der Leibniz-Universität Hannover sich anschaut, dann scheint das 19. Jahrhundert gar nicht mehr vorzukommen. Das ist insofern traurig, weil gerade dieses Jahrhundert eben doch für die Entwicklung auch in der deutschen Geschichte, der europäischen Geschichte, aber auch in der deutschen Geschichte von großem Interesse und besonderer Bedeutung ist. Nicht zuletzt ist es ja auch das Jahrhundert, in dem hier in Deutschland sich die Industrialisierung voll durchsetzt, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, es zur staatlichen Einigung kommt, über die wir heute noch etwas Näheres hören werden, und die praktisch eben ganz wesentliche, oder die Zeit, die praktisch ganz wesentliche Entdeckungen und Entwicklungen einleitet, die bis in unsere Zeit hinein wirken. Zu den wichtigen Entwicklungen der damaligen Zeit ist auch die Gründung der Nationalstaaten zu sehen, die vor allem in Mitteleuropa, das heißt also hier in Deutschland, aber auch in Italien, mit einer gewissen Verzögerung eingetreten ist. Nachzügler deshalb, weil es vor allem, wenn wir eben nach Westeuropa schauen, es dort schon einheitliche und vereinheitlichte Staaten gegeben hat, vor allem eben Frankreich seit der Zeit des Absolutismus, haben wir ja einen sehr starken Konzentrationsprozess hier zu finden, ist besonders herausragend, aber auch Staaten wie England haben doch schon zu einer nationalen Einheit gefunden, Spanien in gewisser Hinsicht auch, wenn es auch eben in die Teilung von Kastilien und Katalonien gekommen ist. Und wenn man sich das einmal anschaut, dann ist eben die Entwicklung in Deutschland und in gewisser Hinsicht auch in Hannover als nachzüglerisch, in Italien, Entschuldigung, als nachzüglerisch zu betrachten. Wir beginnen unsere Reise mit dem Wiener Kongress. Soweit ich mich erinnere, habe ich vor einiger Zeit, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, mal sehen, also geht es ja, habe ich vor einiger Zeit hier im Rahmen der Sommeruniversität schon etwas über den Wiener Kongress erzählt. Das muss glaube ich dann so 2014 gewesen sein, als man eben auch das 200-jährige Gedenken an den Wiener Kongress feiern konnte. Das Jahr 2014 war ja ein Jahr, wo wir uns vor Gedenktagen und Jubiläen einfach nicht retten konnten. Ich will die gar nicht aufzählen. Mit diesem Zusammenhang hätte man auch eben des Wiener Kongresses gedenken müssen. Und wie gesagt, in der einen oder anderen Form ist das ja dann auch der Fall gewesen. Der Wiener Kongress ist die große europäische Versammlung eben in Wien, im Zentrum Europas, könnte man beinahe sagen, in der Kaiserstadt gewesen. Er ist bestückt worden eigentlich von allen europäischen Staaten, nicht zuletzt sind eine Reihe von Fürsten, zwei Kaiser, mehrere Könige dort anwesend gewesen. Dieser Kongress hatte vor allem eben deshalb seine Notwendigkeit gefunden, weil nach dem Sieg über Napoleon die europäische Landkarte neu geordnet werden musste. Es war vor allem eben dann die Aufgabe dieses Kongresses, zwei große Aufgaben zu erfüllen. Einmal eine gewisse Neuordnung der europäischen Staatenwelt. Eine Reihe von Staaten waren in der napoleonischen Zeit verschwunden. Sie mussten zum Teil wieder restauriert werden, aber es trat eben auf dem Wiener Kongress nicht Restauration im hundertprozentigen Sinne ein, sondern man hat natürlich eben auch gewisse Gegebenheiten berücksichtigen müssen. Aber im Großen und Ganzen versuchte man doch eben die Vielzahl der Staaten, die es vor der Französischen Revolution und vor dem napoleonischen Empire in Europa gegeben hat, wenn dann auch in veränderter Form, wiederherzustellen. Man hat sich eben auf dem Wiener Kongress eine große Aufgabe gestellt. Man versuchte eben in Europa so etwas wie ein Gleichgewicht der Kräfte zu schaffen. Man hatte darauf geachtet, dass vor allem die fünf Großmächte, England, Frankreich, Russland, Österreich und Preußen, auch in einem gewissen Gleichgewicht zueinander standen. Und man kann trotz aller reaktionären und restaurativen Tendenzen, die auch auf diesem Wiener Kongress festzustellen sind, sagen, dass diese Friedensordnung, an der in besonderer Weise dann eben auch der ansonsten innenpolitisch eher konservative, wenn nicht sogar rückwärts gewandte österreichische Staatskanzler von Metternich erheblichen Anteil hatte, dass diese Friedensordnung dann doch über 50 oder fast 50 Jahre in Europa gehalten hat. Das ist also für Europa eben doch eine relativ lange Friedenszeit gewesen, die wir in dieser Form in der Geschichte Europas nicht so häufig haben. Vielleicht zu vergleichen mit der Zeit, was Mitteleuropa betrifft, nach 1945. Uns ist ja gar nicht mehr im Bewusstsein, was Krieg bedeuten kann. Vielleicht die Älteren von Ihnen haben das noch miterlebt. Aber ansonsten, so meine Generation, die nach dem Krieg geboren ist, hat sich ja an diese Friedensepoche gewöhnt. Und man muss schon sagen, das ist, wenn man die europäische Geschichte sich einmal anschaut, etwas Außergewöhnliches gewesen. Aber eine ähnlich, nicht ganz so lange Zeit, haben wir auch nach dem Wiener Kongress in Europa gehabt, der trotz aller Defizite, vor allem im innenpolitischen Bereich, doch hier diese Friedensordnung begründet hat. Sie währte in etwa bis Mitte der 50er Jahre, als dann im sogenannten Krimkrieg, damals spielte die Krim also auch schon eine gewisse Rolle, im sogenannten Krimkrieg dann die europäischen Staaten wieder aufeinander trafen. Wiederherstellung, wenn auch in veränderter Form zum Teil, der europäischen Staaten, Sicherung des Gleichgewichtes zur Sicherung eben des Friedens in Europa ist die erste große Aufgabe des Wiener Kongresses gewesen und im Großen und Ganzen kann man auch sagen, dass ihm diese Aufgabe gelungen ist. Die zweite große Aufgabe, die in gewisser Hinsicht mit diesen Zielsetzungen zusammenhing, war die Gestaltung Mitteleuropas. Konkret eben die Gestaltung Deutschlands, die Gestaltung einer neuen staatlichen Ordnung an die Stelle des im Zuge der Säkularisation von 1803, dann eben der Auflösung, wenn ich das mal so ausdrücken darf, 1806 und der napoleonischen Politik, untergegangenen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Wenn man den Begriff der Restauration für den Wiener Kongress in Zweifel ziehen will, was vor allem seine geografische Gestaltung betrifft, dann kann man das in erster Linie auf Deutschland beziehen. Nämlich hier ist in gewisser Hinsicht durch den Wiener Kongress etwas Neues entstanden. Das alte Heilige Römische Reich deutscher Nation ist nicht wiederhergestellt worden, sondern es ist eine neue Konstruktion geschaffen worden, der Deutsche Bund, und ein Großteil der vielen Reichsstände, die es vor 1803 und 1806 hier in der Mitte Europas gegeben hat, denken Sie vor allem an die geistlichen Staaten, ist eben dann 1814, 1815 nicht wiederhergestellt worden. Ich werde in der zweiten Hälfte meiner Ausführung, dann nach der Pause, werde ich dann auf diese Gestaltung Mitteleuropas eben der Schaffung des Deutschen Bundes näher eingehen. Wir wollen uns aber jetzt in der ersten Hälfte vor allem eben mit Italien befassen. Es gibt nämlich eine Reihe, das ist jetzt hier also die Staatenkonstruktion nach dem Wiener Kongress gewesen. Uns interessieren, jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier alles klappt, uns interessiert vor allem eben dieses Gebilde hier, das ist das Heilige. Das ist jetzt das Gebiet des Deutschen Bundes, dem große Teile eben des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation eingegangen ist. Und es interessiert uns vor allem eben dieses territoriale Gebilde, das ist Italien. Wenn ich gesagt habe, dass auf dem Wiener Kongress eben eine Reihe Staaten neu geschaffen worden sind, dann betrifft das in erster Linie eben hier dieses Gebiet. Das ist also, sind die Vereinigte Königreich der Niederlande, in gewisser Hinsicht eben eine Zusammenfügung des heutigen Holland oder der heutigen Niederlande und des heutigen Staates Belgien, und auch Teile Luxemburgs gehörten dazu. Ansonsten, vor allem was also Westeuropa betrifft, hat eigentlich der Wiener Kongress wenig Veränderung, was die territoriale Gestaltung betraf, geschaffen. Wie gesagt, der Schwerpunkt der Neugestaltung liegt dann vor allem hier im ehemaligen deutschen Reich. Italien, wir werden es gleich hören, ist gar nicht so stark durch den Wiener Kongress verändert worden. Die Staatengruppierung, die es also auch vor Napoleon gegeben hat, ist im Wesentlichen auf dem Wiener Kongress wieder hergestellt worden. Und wie gesagt, eben mit Italien, nach dem Wiener Kongress wollen wir uns jetzt in erster Linie befassen. Die Zeit nach dem Wiener Kongress, man könnte meine sagen, dann so für die nächsten 50 Jahre in Italien bezeichnet man auch als die Zeit des Risorgimento. Ist ein bisschen schwierig vielleicht, diesen Begriff zu übersetzen. Diejenigen, Sie kennen ja meine Äußerungen in diesem Fall, die des großen Latinums mächtig sind oder das jemals in ihrem Leben erworben haben, die können vielleicht mit dem Begriff Risorgimento etwas anfangen. Dahinter steckt natürlich der lateinische Ausdruck risorgere, also wieder auferstehen, resurrexi, ich bin wieder auferstanden. Es ist dieser Begriff Risorgimento durchaus, wie wir es häufiger in der italienischen Geschichte haben, mit einer etwas religiösen Konnotation verbunden gewesen. Wir haben ja einen ähnlichen Begriff in der italienischen Geschichte, der sich dann also auch auf die europäische Geschichte insgesamt ausgedehnt hat. Das ist der Begriff der Renaissance oder Rinascita, der Wiedergeburt. Also auch das ist ja so ein etwas mythischer Begriff gewesen. Vielleicht, ich will jetzt den Italienern nicht zu nahe treten. Nebenbei, haben wir Italiener unter uns oder Italienerinnen? Das ist nicht der Fall, da kann ich ja offen reden. Das heißt, ich möchte also den Italienern nicht zu nahe treten. Aber manche Begriffe sind ja etwas mythisch auch aufgeladen, religiös aufgeladen in der italienischen Geschichte. Das ist bei dem Begriff Risorgimento auf jeden Fall so gewesen. Ja, Wiederauferstehung, was hat man darunter zu verstehen? Man knüpft also an die große italienische Geschichte an, oder vielleicht ist der Begriff italienische Geschichte auch nicht so ganz korrekt. Man knüpft an die große Vergangenheit in Italien an. Diese Halbinsel stand mindestens zweimal oder dreimal in der Zeit vor 1900 so im Zentrum der europäischen Geschichte, hat die europäische Geschichte ganz entscheidend beeinflusst. Das ist natürlich einmal die Zeit des Römischen Reiches gewesen, mit Rom als Zentrum der Welt, der damals bekannten Welt, wenn man so will. Dann ist es natürlich die mittelalterliche Geschichte gewesen, in der es eben doch dem Papst auch mit seiner Residenz in Rom zeitweise gelungen ist, so etwas wie, auch wie eine weltliche Herrschaft in Europa zu errichten, praktisch in der Zeit Innozenz des Dritten zu Beginn des 13. Jahrhunderts, kann man sagen. Und man denkt natürlich dann auch an eine dritte große Epoche der italienischen Geschichte, eben der Renaissance, wo Italien ganz wesentlich eben die Kultur Europas mit beeinflusst hat. Und an diese großen Epochen, oder diese großen Epochen der italienischen Geschichte, oder italienische Geschichte ist ja vielleicht nicht so ganz korrekt, der Geschichte der Halbinsel Italien, diese großen Epochen, die Erinnerung an diese großen Epochen, die schwirren natürlich in diesem Begriff Risorgimento mit. Man will also praktisch an diese großen Zeiten wieder anknüpfen. Italien, die italienische Halbinsel, soll wieder auferstehen. Jetzt aber weniger im Sinne eben einer Weltherrschaft oder einer kulturellen Vorbildnation, obwohl dieser Gedanke durchaus auch mitspielt, sondern im Sinne eben der nationalen Einigung. Der Begriff, wie gesagt, eben Risorgimento ist ein Epochebegriff geworden. Er umschreibt dann vor allem eben die Bestrebungen und die Entwicklungen während der Zeit 1815 bis 1870. Es ist eben der Ausdruck für das Ringen um die Gestaltung, um die nationale Gestaltung Italiens. Wie sah es denn, das müssen wir uns jetzt vor Augen führen, eben bevor es zum italienischen Einheitsstaat kam, der 1870 eben dann seine Vollendung, wenigstens was das Territorium betraf, erreichte, wie sah es in Italien aus? Vielleicht darf ich hier nochmal einen kurzen Eingriff machen, beziehungsweise eine kurze Ergänzung machen. Ich habe also dieses Thema gewählt, nationale Nachzügler, Staatsgründung in Deutschland und Italien, weil eben ähnliche Prozesse in dieser Zeit sowohl in Deutschland sich vollziehen und in Italien sich vollziehen. Weil es ähnliche Entwicklungen in Deutschland gibt und in Italien gibt. Wir haben eben nach dem Wiener Kongress weniger in Deutschland schon den Nationalstaat, sondern ich habe ja gesagt, es wird der Deutsche Bund gegründet, ich werde nachher da noch intensiver drauf eingehen, und in Italien haben wir schon gar nicht den Nationalstaat nach 1815 gehabt. Sodass wir also, wie gesagt, in den nächsten 60, 70 Jahren ähnliche Entwicklungen haben, den historisch Versierten unter Ihnen, und das sind Sie ja alle, ist natürlich eben, als ich die Zahl 1870 genannt habe, als Abschluss des nationalen Einigungsprozesses in Italien, natürlich auch das Jahr 1871 eingefallen, wo man etwas Ähnliches hinsichtlich der deutschen Geschichte sagt. Die Kaiserproklamation in Versailles ist ja immer gerne so als besonderes Ereignis herausgestellt worden, in dem sich eben die Beendigung des Nationalgründungsprozesses in Deutschland auch darstellt. Ob es wirklich danach einen schon sehr stark vereinheitlichten Nationalstaat gegeben hat, das ist eine zweite Frage. Aber wir werden unsere Ausführungen im Wesentlichen bis zum Jahre 1870 für Italien und seit 1871 für Deutschland hier durchführen. Risorgimento, also diese Zeit von 1815 bis 1870. Achso, das wollte ich noch sagen. Es sind nicht nur ähnliche Entwicklungen, die wir hier in Deutschland und in Italien in dieser Zeit vorfinden können, sondern diese Entwicklungen bedingen sich zum Teil auch gegenseitig. Das heißt also, in gewisser Hinsicht ist die italienische Einigungsbewegung auch vorbildhaft für die deutsche Einigungsbewegung gewesen. Wir werden das noch hören. Und ist die Bismarckische Politik, vor allem eben in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, auch eine wesentliche Voraussetzung gewesen, dass der italienische Einigungsprozess sich vollziehen konnte. Also es sind nicht nur Ähnlichkeiten in diesen Jahren zwischen Deutschland und Italien festzustellen, sondern es sind auch gegenseitige Beeinflussungen der beiden Staaten festzustellen. Vielleicht kann man sogar sagen, der italienische Einigungsprozess hätte sich nicht dann nach 1860 so schnell vollziehen können, wenn es eben in Deutschland Bismarck gegeben hätte, der nämlich um noch darauf zu sprechen, sich mit den Italienern vereinigt hat, um gegen Österreich vorzugehen. Und jetzt kommen wir wirklich auf die Gestaltung Italiens nach dem Wiener Kongress. Sie sehen das hier auf der Karte sehr schön. Es sind vor allem eben fünf größere Staaten, die die Geschicke Italiens lenken, die auch weitgehend eigenständige, souveräne Staaten sind. Während wir also in Deutschland eine gewisse Zusammenfassung der Staaten, der 35 Staaten, die es dort gegeben hat, wie gesagt, wir werden noch später darauf eingehen, im Deutschen Bund haben, gibt es das in Italien nicht. Diese Staaten in Italien, die Sie hier sehen, leben praktisch eben beziehungslos, politisch, staatsrechtlich, völkerrechtlich, beziehungslos, also nicht so ganz korrekt, wie ich das jetzt ausdrücke, aber nicht in einer vereinigten Form nebeneinander. Sondern es gibt nicht so etwas wie einen deutschen Bund für Italien, so etwas wie einen italienischen Bund, sondern diese Staaten sind viel stärker eben unabhängig voneinander. Das, was sie verbindet, ist natürlich die italienische Sprache, die italienische Kultur, wenn Sie so wollen, und eben das Bewusstsein der großen Vergangenheit. Aber es gibt keine politische Organisation, die diese verschiedenen Staaten zusammenhält. Die wichtigsten Staaten sehen Sie hier auf der Karte, na, ich doch noch. Ach, da. Wenn man also im Norden anfängt, dann ist es eben das Königreich Savoyen-Piemont, das dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die eigentliche Kraft wird, die den italienischen Einigungsprozess vorantreibt. Dann haben wir im mittleren und östlichen Oberitalien haben wir dieses blaue Gebiet. Das gehört eben zur Habsburger Monarchie, das Königreich Lombardo-Venetien mit der Hauptstadt in Mailand. Dann gibt es eben das Großherzogtum, ich lasse mal die kleineren Staaten, wie hier den Parma, Modena, Lucca, lasse ich mal aus. Dann gibt es also das Großherzogtum Florenz und praktisch so wie so ein umgekehrtes S, könnte man beinahe sagen, in der Mitte Italiens liegt eben der Kirchenstaat mit der Hauptstadt Rom, das Gebiet, über das der Papst eben auch ein weltlicher Herrscher ist. Und dann territorial gesehen, das größte Gebiet ist das Königreich beider Sizilien, also das Neapel, das Festland hier und die Insel Sizilien umfasst. Wie gesagt, eben diese Staaten sind politisch nicht in einer Gemeinschaft verbunden, wie das in Deutschland der Deutsche Bund war, sodass Metternich auch sagen konnte, Italien ist nichts anderes als ein geografischer Begriff. Das ist so etwas wie ein geflügeltes Wort Metternichs gewesen. Neben diesen größeren Gebieten muss man, was die Struktur Italiens betrifft, auf den ungeheuren Einfluss Österreichs eingehen. Österreich, also die Habsburger Monarchie, ist die bestimmende Kraft in Italien. Praktisch eben bis 1860, 1866, 1870 gewesen. Österreich ist in Italien nicht nur gegenwärtig, eben durch die Tatsache, dass man hier im Norden Italiens praktisch eben einen eigenen Bestandteil hat, eben das Königreich Lombardo-Venetien, in dem eben der Kaiser auch gleichzeitig, der Kaiser in Wien auch gleichzeitig König ist. Die Stellung Österreichs in Italien kann man als eine Art Doppelstrategie der direkten und indirekten Beherrschung bezeichnen. Nämlich während dieses nördliche Gebiet direkt von Wien aus regiert wird, mit einer gewissen Mittelinstanz in Mailand und in Venedig in gewisser Hinsicht auch, hat Österreich aber auch noch dadurch Einfluss in Italien, als es sogenannte Sekundogenituren gibt. Unter Sekundogenituren versteht man eben das Herrschaftsgebiet von Nebenlinien. Das heißt, es gibt eben mit dem Habsburgerhaus verwandte Familien, auch Habsburger natürlich, die eben Teile Italiens regieren. Und sogenannte österreichische Sekundogenituren gibt es also hier im Großherzogtum Toskana. Dann eine österreichische Sekundogenitur ist auch das Gebiet Modena. und eben wenigstens eben bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dieses Gebiet, das Herzogtum Parma. Da regierte nämlich Marie-Louise, vielleicht ist Ihnen Marie-Louise bekannt. Marie-Louise war eine Tochter des österreichischen Kaisers, die dieser dann, wenn ich das etwas drastisch ausdrücken darf, Napoleon zum Fraß vorgeworfen hat. Das heißt, Napoleon ist ja zweimal verheiratet gewesen. Einmal mit Josephine Beauharnais, die er nun wirklich geliebt hat, die aber in der misslichen Lage sich befand, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Sie hatte aus ihrer ersten Ehe zwar zwei Kinder, die dann also auch in die Pläne Napoleons eingereiht worden sind, aber dann, als sie mit Napoleon zusammen war, hat sie dann also keine Kinder mehr bekommen. Das lag aber weniger an Napoleon. Müssen wir jetzt nicht drüber. Wir freuen uns ja das Krieg, den dritten Krieg. Müssen wir ja diese Sachen jetzt hier nicht auf den Markt austragen. Aber als sich Napoleon dann von ihr getrennt hat, was ihm nebenbei außerordentlich leid getan hat, weil er sie wirklich geliebt hat, aber die Staatssaison nicht, da muss man alle persönlichen Dinge nicht anstellen, hat er dann eben in das Kaiserhaus eingeheiratet und der damalige Kaiser Franz hat also seine Tochter Marie-Louise Napoleon übergeben. Wenn sie eine Habsburgerin heiraten, dann hatten sie immer gute Aussichten, dass sie dann auch eine Nachkommenschaft bekamen. Maria Theresia, wissen Sie ja, hat nicht weniger als 16 Kinder zur Welt gebracht. Ungeheure Leistung, ich meine, das ist nicht ohne. Nebenbei war sie auch eine der großen Staatsfrauen, ja eine der großen Persönlichkeiten der Geschichte. Naja, also wie gesagt, eben, darüber hinaus ist natürlich für Napoleon diese Verbindung mit dem Kaiserreich auch deshalb, oder mit dem Kaiserhaus auch deshalb wichtig gewesen, um eben auch sein eigenes Kaisertum praktisch zu heben. Napoleon musste, das wissen Sie, dann 1815 nach St. Helena ziehen, das liegt da ganz unten weit weg, so weit weg, dass wir gar nicht so richtig wissen, wo das liegt. Da ist er dann auch 1825 gestorben, aber Marie-Louise war so ein bisschen, wie soll ich sagen, verzärtelt und ein bisschen, na, liebte das Leben in Wien mehr als auf St. Helena und hat also ihn deshalb nicht begleitet, aber man musste sich ja irgendwie versorgen und so hat man sie dann mit diesem kleinen Herzogtum Parma versorgt und dort ist sie bis zu ihrem Tod Regentin gewesen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil sie gestorben ist, das muss so in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts gewesen sein und in dieser Zeit stand also dann dieses Herzogtum Parma in gewisser Hinsicht eben auch unter österreichischem Einfluss. Nach ihrem Tod ist dann dieses Herzogtum an eine Linie der Bourbonen gefallen. Neben diesen Sekundogenituren, also es gibt die direkte Beherrschung, dann gibt es die Österreichs, dann gibt es die Sekundogenituren und dann gibt es eben noch eine weitere Art der indirekten Beherrschung. Das ist die Tatsache, dass Österreich eben das Besetzungsrecht im Kirchenstaat hatte. Vor allem waren es also die Städte Comacchio bei Venedig gelegen und Ferrara, wo sich österreichische Truppen, wo es also österreichische Garnisonen gab. Das wurde gerechtfertigt, um eben das Territorium des Papstes zu schützen. Aber diese Dominanz Österreichs in Italien, und das ist ganz wichtig, hat zweierlei hervorgerufen, gerade was jetzt einmal den, die Einigungsbewegung betraf. Österreich ist für die Entwicklung des Nationalstaates das wesentliche Hemmnis gewesen. Wir werden es gleich hören. Die kriegerischen Auseinandersetzungen, in die sich dann vor allem eben das Königreich Savoyen-Piemont begab, sind in erster Linie eben gegen Österreich gerichtet gewesen. In der Zeit 48-49, als es zu den ersten großen Auseinandersetzungen gekommen ist, ist es also Savoyen noch nicht gelungen, Österreich zu besiegen, sondern, wie gesagt, wir werden es gleich hören, Radetzky, der österreichische Generalfeldmarschall, also der österreichische Kommandeur, der hat also da noch Siege errungen gegen Savoyen, aber dann ist Frankreich in diese Auseinandersetzung eingetreten und mit Hilfe Frankreichs hat dann also Savoyen 10 Jahre später Österreich entscheidend geschlagen. Es gibt in der italienischen Geschichte, und insofern ist es auch schön, dass wir... Sind jetzt noch Italiener gekommen? Es gibt in der italienischen Geschichte den Ausspruch Italia fa sempre da sé. Italien macht es immer aus sich selbst heraus. Das ist allerdings eben für den Risorgimento nicht zu übertragen. Die italienische Einigungsbewegung wäre nicht erfolgreich gewesen, wenn Italien nicht entscheidende militärische Unterstützung, wir werden es gleich noch hören, entscheidende militärische Unterstützung von auswärts bekommen hätte. Und es ist vor allem in Frankreich gewesen unter Napoleon III., einem Neffen Napoleons I., dass eben Italien in diesem Einigungsprozess entscheidend unterstützt hat. Und es ist dann in den 60er Jahren, 1859, 1860, eben auch Preußen gewesen, dass Italien eben in seinen Bestrebungen gegen Österreich dort Hilfe geleistet hat. Also ohne diese auswärtige Hilfe, vor allem von Frankreich, aber auch von Preußen, wäre sicher der italienische Einigungsprozess nicht in dieser Geschwindigkeit, wenn ich das so sagen darf, vonstatten gegangen, wie ohne den. Also insofern muss man diesen Ausspruch Italia fa sempre da sé, muss man so etwas relativieren, um den Italienern nahezutreten. Italien, wie gesagt, in Österreich ist der eigentliche Feind der italienischen Einigung, objektiv gesehen, aber auch praktisch ebenso im Bewusstsein der Italiener, aber auch im Gedächtnis. Lange Zeit eben ist in der italienischen Geschichtsschreibung bis ins 20. Jahrhundert hinein die österreichische Herrschaft in Italien außerordentlich negativ beurteilt worden. Auch das wird heute in der italienischen Geschichtsschreibung korrekterweise korrigiert, rechtlicherweise korrigiert. Nämlich Italien ist ja eben, Österreich ist ja schon lange in Italien anwesend, nach dem Ende eben der spanischen Herrschaft im 16. und 17. Jahrhundert, seit Beginn des 18. Jahrhunderts ist ja eben die Lombardei unter österreichischer Herrschaft gewesen und man muss allerdings gerade auch für das 18. Jahrhundert sagen, ist dieses Gebiet der Lombardei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch verwaltungsmäßig im Vergleich eben zu den anderen italienischen Staaten das Fortschrittliche gewesen. Und auch im 19. Jahrhundert, muss man sagen, bleibt dieser Fortschritt gegenüber den anderen italienischen Staaten. Also insofern tut man den Österreichern Unrecht, trotz aller Großzügigkeit in der Verwaltung, die wir auch in Österreich kennen, tut man also den Österreichern Unrecht, wenn man Österreich praktisch so stigmatisiert, dass diese Herrschaft so schlecht gewesen ist. Sicher, objektiv ist Österreich das Haupthindernis der italienischen Einigung gewesen und die politischen Stoßrichtungen der Italiener richten sich, zielen dann in erster Linie auch auf Österreich. Einen gewissen Einschnitt in der italienischen Geschichte bildet eben die Julirevolution. Sie spielt dann in der deutschen Geschichte auch eine Rolle, die Julirevolution 1830. Interessant ist immer, dass in gewisser Hinsicht Frankreich ein Vorbild ist. In dieser Zeit gibt es also revolutionäre Erscheinungen in Frankreich. Die Bourbonen werden dort abgesetzt und es kommt der Bürgerkönig Louis Philippe an die Regierung, das heißt also, die traditionellen Eliten werden etwas zurückgedrängt in Frankreich und eben vor allem das reiche Bürgertum erhält größeren politischen Einfluss 1830 durch diese Revolution. Und diese Revolution von 1830, wie das 1848 dann auch wieder sein wird, strahlt auch auf die umliegenden Länder aus. Auch in Deutschland kommt es ja, wir werden auch darauf zu sprechen kommen, kommt es eben im Sommer 1830 zu gewissen revolutionären Unruhen, Vor allem wird auch in Deutschland eben die nationale Bewegung, vor allem aber in erster Linie die konstitutionelle Bewegung durch diese Revolution in Frankreich gefördert. Man will vor allem in Deutschland die Einzelstaaten und in den Einzelstaaten will man also Verfassungen, soweit es die dort noch nicht gibt, einrichten, vor allem eben das konstitutionelle Leben im Sinne des Liberalismus erweitern. Kommt ja sogar, das wissen Sie wahrscheinlich, zu einigen etwas außergewöhnlichen revolutionären Erscheinungen hier in Norddeutschland. Nicht? Also die Braunschweiger stehen da an der Spitze, die zünden also das Schloss in Braunschweig an und vertreiben dort also ihren Herzog. Aber das ist noch ein kurzer Moment gewesen. Dann kommt der Herzog Wilhelm und im Großen und Ganzen wird die traditionelle Politik vielleicht mit ein paar liberalen Akzenten fortgesetzt. Auch in Hannover, im Königreich Hannover, gibt es im Zuge der Juli-Revolution revolutionäre Erscheinungen, die dann sogar eine positive Auswirkung gehabt haben. Sie sind die wichtige Voraussetzung, dass dann 1833 Hannover sein Staatsgrundgesetz erhält und damit eben auch in die Reihe der konstitutionellen Staaten eintritt. Etwas Ähnliches vollzieht sich auch in Italien. Das heißt also auch hier versucht man eben infolge der 1830er Revolution eben die Einzelstaaten liberaler auszugestalten. Und es entwickeln sich so zwei Denkrichtungen, oder sagen wir einmal, so zwei Denkrichtungen treten in der italienischen Geschichte deutlicher hervor. Nebenbei, vielleicht in einem noch viel stärkeren Maße, als das in Deutschland der Fall ist, werden allerdings in Italien diese revolutionären Bestrebungen und vielleicht sogar Errungenschaften zurückgedrängt. Es ist vor allem in Österreich unter Metternich, und hier kommt der reaktionäre Charakter dann der Innenpolitik dieses ansonsten noch so bedeutenden Mannes voll zum Tragen. Es werden diese revolutionären Erscheinungen, aber auch praktisch die Errungenschaften dann ziemlich massiv unterdrückt. In einem stärkeren Maße, als das in Deutschland der Fall gewesen ist. Aber es bilden sich trotzdem eben zwei Richtungen, zwei Schulen, könnte man beinahe sagen, in denen man sich Gedanken über die weitere Entwicklung Italiens, besonders hinsichtlich des Nationalstaates, macht. Es gibt eine radikale Richtung und eine moderate Richtung in dieser Frage. Die radikale Richtung wird von diesem Herrn, den Sie auf dem Bild sehen, angeführt. Es ist Giuseppe Mazzini, er lebte von, ach, das hat er auch hingeschrieben, jetzt haben wir hier einen Fehler, ich glaube, er ist 1805 geboren, können Sie ja nachher nochmal nachgucken, ich glaube 1805, ich habe hier 1820, nein, jetzt auch nicht, aber wenigstens 1872 gestorben. Mazzini ist, wie gesagt, eben der radikale Vertreter der Italien-Idee. Ihm schwebt ein laizistisches, das heißt von der Kirche weitgehend befreites nationales Staatengebilde vor Augen. Auch bei Mazzini können wir durchaus republikanische, also einmal nationalstaatliche, Italien soll ein Einheitsstaat werden, republikanische Vorstellungen, das heißt also die Fürsten sollen abgeschafft werden, an der Spitze dieses italienischen Einheitsstaates soll eben ein Präsident stehen, und in gewisser Hinsicht gibt es eben auch schon demokratische Vorstellungen bei ihm. Es ist die Frage, ob er nun praktisch radikaldemokratisch denkt, was sich dann konkretisieren würde in einem Wahlrecht, in einem allgemeinen gleichen Wahlrecht. Aber wenigstens soll eben in diesem zu schaffenden Nationalstaat Italien die Masse der Bevölkerung stärkeren Anteil an der Staatsgewalt haben. Wichtig ist vor allem aber die republikanisch-unitaristische Vorstellung, die er vertritt. Er tritt dann in den 30er Jahren auf, wird dann aber, nachdem Österreich und Italien praktisch wieder die Oberhand gewonnen hat, aus Italien vertrieben. Er hält sich dann also einige Zeit in der Schweiz aus und geht später dann nach London. Eine moderatere Richtung hat dieser Herr, da müssen Sie also das D bei Vincenzo streichen. Ja, ich habe das Sie wissen ja, dass ich mich immer intensiv auf meine Vorlesungen und Vorträge vorbereite. Meistens fahre ich dann auch an die Orte, wo das Ganze geschieht. Das war in diesem Jahr noch nicht möglich. Aber ich habe natürlich heute die ganze Nacht mich vorbereitet und dann kann das alles schon mal dazu kommen, dass ich schreibe Vincenzo, dann also Vincenzo oder wie immer der ausgesprochen werden soll. Also das D müssen Sie dabei, Vincenzo, natürlich streichen. Vincenzo Gioberti, er ist, wie gesagt, eben der Moderatere gewesen. Ihm steht nicht der einheitliche Nationalstaat vor Augen, sondern man könnte beinahe sagen, etwas Ähnliches, wie wir es in Deutschland im Deutschen Bund haben. Eine stärkere Zusammenfassung der italienischen Staaten unter einem, ja eher gesagt, eben Ehrenoberhaupt. In den Gedanken Gioberti's spielt nun eine Instanz eine wichtige Rolle, die auch gerade im Risorgimento die Geschichte Italiens ganz entscheidend beeinflusst hat, deren Existenz die Geschichte ganz entscheidend beeinflusst hat und die eben durchaus auch außenpolitische Wirkung gezeigt hat. Das ist eben der Heilige Vater in Rom, das Papsttum. Das Papsttum, was wird aus dem Papsttum, was wird aus dem Kirchenstaat, ist eine der zentralen Fragen des Risorgimento in Italien gewesen. Wir werden später noch darauf eingehen. In den Vorstellungen eben Gioberti spielt der Papst eine ganz entscheidende Rolle. Vielleicht hängt das damit auch zusammen, dass Gioberti eine Zeit lang eben auch im Priesterseminar gewesen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er dann auch zum Priester geweiht worden ist. Aber wie gesagt, er ist persönlich eben ein sehr kirchentreuer Mann gewesen. Das kann man von Mazzini nicht sagen. Mazzini hat ja, wie gesagt, eben eine antiklerikale Richtung vertreten. Moderater insofern ist Gioberti, als er vielleicht als Ideal auch den italienischen Einheitsstaat sieht, aber er weiß, dass es ein langer Weg dorthin ist. Und der erste Schritt muss eben in einer stärkeren Zusammenführung der einzelnen Staaten und ihrer Fürsten Italiens sein. Die Fürsten sollen sich zu einem Bund zusammenschließen und der Vorsitz dieses Bundes soll eben beim Papst liegen. Föderation italienischer Staaten unter dem Vorsitz des Papstes, das ist eben seine politische, wichtigste politische Vorstellung. Deshalb nennt man dann eben auch dieses Programm, das Gioberti vertrat, als neogelfisch, das neogelfische Programm. Wenn Sie sich so ein bisschen in der italienischen Geschichte des Mittelalters auskennen, dann wissen Sie ja, dass es also im Hochmittelalter in den italienischen Städten, in den Stadtrepubliken zwei politische Richtungen gegeben hat, unter denen man dann allerdings unterschiedliche politische Vorstellungen auch zusammengefasst hat, die Ghibellinen und die Guelfen. Im Großen und Ganzen konnte man immer sagen, wenn Sie das so auf die italienische Ebene übertragen, von den Stadtrepubliken etwas auf einer höheren Ebene sehen, waren die Ghibellinen diejenigen, die den Kaiser anhingen, während die Guelfen, also die Papsttreuen, in der im Mittelalter gewesen sind. Das heißt also, wie gesagt, es gab ja im Mittelalter dann diese Auseinandersetzung zwischen Papst und Kaiser, die sich vor allem eben, denken Sie an die Zeit Friedrich Barbarossas zum Beispiel, oder auch nachher Friedrich II., die sich dann vor allem eben in Italien abgespielt haben. Und die Guelfen waren die Papsttreuen, die Ghibellinen waren die Kaisertreuen, obwohl dann in den innerstädtischen Kämpfen man unter diesen Begriffen dann auch was völlig anderes verstanden hat. Nicht? Also die Ghibellinen, gut, wenn Sie das aufs 13. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert auf Florenz übertragen, dann stimmt das vielleicht so in gewisser Hinsicht noch. Dort waren die Ghibellinen eben dann die Kaisertreuen. Dante zum Beispiel ist eine Ghibelline gewesen, der dann auch Florenz ja verlassen musste und sich Verona begab und später dann in Ravenna gestorben ist. Aber von dieser, sagen wir mal, Nähe zum Papsttum stammt dann eben auch der Begriff ab, den also man übertragen hat auf die Vorstellungen Gioberti's. Man bezeichnet eben seine Vorstellungen als neogerinisch. Gelsenkirchen. Entschuldigung. Ja, ich wollte ja nur aufpassen. Wunderbar. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der entscheidende Impuls zur nationalen Einigung Italiens geht eigentlich von einem Randgebiet aus. Und zwar, vielleicht haben Sie die Karte noch so etwas vor Augen, aus dem Königreich Piemont-Savoyen. Sardinien wird es manchmal auch genannt, das Königreich Sardinien, weil diese Sardinien eben zu diesem Gebilde gehört. Wie gesagt, eben erinnern Sie sich noch dran, wie das da auf der Karte gesehen hat. Vielleicht eben ist dieser Impetus auch deshalb in Savoyen so stark gewesen, weil Savoyen eben der Staat in Italien war, der am wenigsten von Österreich beeinflusst war. Savoyen hatte immer eine sehr enge Nähe zu Frankreich und das wird, wie Sie noch hören werden, dann im italienischen Einigungsprozess auch voll zum Tragen kommen. Wir haben 48, 49, kann da jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen, haben wir ähnliche revolutionäre Erscheinungen, wie das in Deutschland auch der Fall ist. Also auch hier ist Paris bzw. Frankreich wieder der Ausgangspunkt der Revolution gewesen. Eben das Bürgerkönigtum wird in Frankreich abgeschafft, die Republik wird geschaffen, die sich dann allerdings unter Napoleon III. Eben wieder zu einem Kaiserreich entwickelt. Und diese revolutionären Erscheinungen wirken sich eben auch auf die anderen umliegenden Staaten aus. Wir werden es noch in Deutschland kurz anreißen. Es sind vor allem eben zwei Zielrichtungen. Das ist in Deutschland ähnlich wie in Italien auch. Einmal gibt es eben Kräfte, die sehr stark liberal geprägt sind, sowohl in Italien als auch in Deutschland. In Deutschland vielleicht noch so stärker, die weiterhin eben eine liberale Ausgestaltung der Einzelstaaten anstreben. Das heißt also, die Verfassung, wenn Sie sich daran erinnern, in Hannover zum Beispiel ist ja dieses doch für seine Zeit relativ liberale Staatsgrundgesetz von 1833, vier Jahre später, von König Ernst August wieder aufgehoben worden. Und wenn man das jetzt konkret mal auf Hannover überträgt, also die revolutionären Forderungen der 48er, Zeit in Hannover gehen sehr stark darauf hin, eben das alte Staatsgrundgesetz wieder zu etablieren, was dann im Zuge der Revolution im Großen und Ganzen auch gelingt. Und so haben wir auch in den anderen deutschen Staaten revolutionäre Forderungen, die auf eine stärkere Konstitutionalisierung und Liberalisierung der Einzelstaaten ausgerichtet sind. Etwas Ähnliches finden wir in Italien auch. Aber es gibt eben noch eine zweite Ebene, sowohl in Deutschland als auch in Italien. In Deutschland dann stärker als in Italien, die eben jetzt auf die Etablierung des Nationalstaates ausgerichtet sind. Wir werden nachher noch darauf eingehen. Vor allem eben diese Entwicklung mit den Begriffen Paulskirchenversammlung 1848, die Schaffung eben einer deutschen Nationalverfassung, die Verfassung von 1849, die allerdings dann in gewisser Hinsicht nicht im Sinne eines Großteils der Revolutionäre gewesen ist, weil es die sogenannte kleindeutsche Lösung verankerte, wie gesagt, darüber noch später. Ganz so weit ist man in Italien nicht gekommen. Es gibt aber auch hier in Italien Aufstände, man versucht eben auch die etablierten Gewalten, vor allem die Fürsten, entweder eben zu liberalen Verfassungen zu zwingen oder wie das in Rom ist. In Rom wird eben der Papst 1848 aus der Stadt vertrieben. Nun muss man auch sagen, vielleicht ist, wenn man von Neapel einmal absieht, der Kirchenstaat eben das desolateste Gebilde auf italienischem Grunde gewesen. Das heißt eben ein sehr rückschrittliches Gebilde, wenn ich mich so umschaue. Wir alle hätten wahrscheinlich im Kirchenstaat keine Möglichkeit gehabt, in eine höhere Position zu gelangen. Die Frauen sowieso nicht, entschuldigen Sie, sie hatten sowieso nichts zu sagen. Und die Männer insofern auch nicht, als ich jetzt nicht ausgehe, dass wir einen Kleriker unter uns haben. Der hätte die Möglichkeit gehabt. Also wenn sie Kleriker gewesen wären, Priester gewesen wären, dann hätten sie im Kirchenstaat Minister werden können. Aber wenn das nicht der Fall gewesen ist, dann hatten sie also wenig politische Aufstiegschancen. Das ist so ein kleines Indiz dafür, dass sich also dieser Kirchenstaat in seiner Verfassung und in seiner Organisation eigentlich überlebt hatte. Der wird dann ja auch schließlich 1870 völlig abgeschafft. Ich komme darauf noch zu sprechen. Das heißt also, in Rom, im Kirchenstaat, könnte man beinahe sagen, vollzieht sich die Revolution am radikalsten, mit der Folge, dass also der damalige Papst, der uns dann auch in der Folgezeit noch mehr begleiten wird, Pius IX., nebenbei vor kurzem selig gesprochen, frage ich mich, warum eigentlich, aber das ist eine andere Sache. Es war ein frommer Mann, aber politisch können wir ihn vergessen. Das heißt also, Pius IX. Musste im November 1848 Rom verlassen und in Rom hat sich dann wirklich wohl eines der radikalsten Regime eben unter der Führung Mazzinis errichtet. Allerdings eben diese römische Republik hat dann nur einige Monate bestanden, dann als die Restauration in Italien wieder zum Sieg gelangte, konnte der Papst seit 1850 auch wieder nach Rom zurückkehren. Aber wie gesagt, es kommt also in den italienischen Staaten auch zu Aufständen. Vor allem eben ist dort in Norditalien, in der Lombardei, ist die Aufstandsbewegung außerordentlich intensiv und sie wird also dann auch unterstützt vom Königreich Savoyen aus. Sie sehen also hier schon in der 48er Revolution tritt zum ersten Mal eben das Königreich Piemont-Savoy, also synonym, diese beiden Begriffe können Sie synonym verwenden, ist das Königreich Savoy, das eben nun sehr intensiv in die italienischen Geschicke eingreift und eben den Einigungsprozess vorantreiben will. Der damals regierende König ist Karl Albert von Savoyen. Der eigentliche Feind Savoyens ist dann klar Österreich gewesen. Man trittet einen Krieg mit Österreich ein. Es kommt zu zwei entscheidenden Schlachten, die Savoyen gegen Österreich durchführt, aber beide Male wird also dann das Savoyische Heer besiegt am 25. Juli 1848 bei Custozza, also das sind immer Städte, die im Norden Italiens, in der Lombardei liegen, und dann ein zweites Mal am 23. März 1849 bei Novara. Die entscheidende militärische Persönlichkeit auf österreichischer Seite war eben Josef Wenzel Radetzky, Ihnen vor allem bekannt durch den gleichnamigen Marsch. Diese Tatsache, dass Savoy in dieser Auseinandersetzung dann eine Niederlage einstecken musste, führte dazu, dass Karl Albert von Savoy abtrat. Er ist dann auch kurz darauf gestorben und eben die entscheidende Persönlichkeit, unter dem dann der italienische Einigungsprozess sich vollzogen hat, wurde Vittorio Emanuele II. Wenn Sie also mal nach Rom kommen, dann werden Sie und auf der Piazza Venezia, also dem zentralen Platz in Rom sind, dann kommen Sie um diesen König Vittorio Emanuele II., jetzt habe ich leider kein Bild da, von dem, was ich Ihnen jetzt sagen wollte, kommen Sie gar nicht herum, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts ist dort dieses große Nationaldenkmal errichtet worden, was die Römer dann auch gerne als die Schreibmaschine bezeichnen, wie es in Marmor errichtete weiße Denkmal mit dem unbekannten Soldaten und dann aber auch mit der Reiterfigur Vittorio Emanuele. Ja, man hat sich lange Zeit gestritten, welche politischen Fähigkeiten Vittorio Emanuele gehabt hat. Ich würde nicht sagen, dass sie gerade gegen Null tendierten, aber so aufregend war er nicht. Er hatte eben nun einen wichtigen Minister, der letzten Endes dann die Politik bestimmte. Und dieser Minister ist Camillo Benso von Cavour gewesen. Für die Randlage Tavoyens spricht auch Folgendes. Cavour ist zwar in Turin, also in der Hauptstadt Savoyens, geboren worden, aber er sprach ganz schlecht Italienisch. Seine eigentliche Muttersprache, könnte man weiter sagen, war Französisch. Das heißt also, auch hieran wird so an einer Einzelperson etwas deutlich, welche starke Beziehung eben dieses Piemonte Savoyen zu Frankreich gehabt hat. Und trotzdem wird es eben dann die treibende Kraft im italienischen Einigungsprozess. In ganz Italien wird eben die Revolution von 1848-49 niedergeschlagen. Die einzelnen Fürsten kehren zurück und man muss sagen, dass eben eine Zeit der Reaktion, besonders auch im Kirchenstaat, damals eingetreten ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, eben ist dann in den folgenden Jahren die nationale Einigungsbewegung vorangetrieben worden. Und das ist in gewisser Hinsicht, so könnte man beinahe sagen, auch ein Verdienst Cavours gewesen. Er konnte sich nämlich da auf vor allem die Intelligenz Italien, das gehobene Bürgertum, stützen, wo es ein sehr starkes, nicht nur eben auch aus wirtschaftlichen Überlegungen, wo es eben ein sehr starkes Interesse an einer Einigung Italiens gegeben hat. Savoy oder Piemonte dann eben in gewisser Hinsicht die Führungskraft im italienischen Einigungsprozess geworden ist, hängt unter anderem damit zusammen, dass die Reaktion in Piemonte weniger radikal war, als das in den anderen Städten, in den anderen Staaten der Fall gewesen ist. Hier sehen wir Cavour noch einmal. Er spielt auch noch eine Rolle. Nämlich eben die Verfassung, die 1848, wie in anderen italienischen Staaten, auch in Savoy erklärt worden ist, hat sich gehalten, während in anderen italienischen Staaten, eben in Rom, die konstitutionellen, in Rom dann sogar eben die republikanischen Verfassung aufgehoben worden ist. Die Verfassung, die es in Savoy gegeben hat, ist der sogenannte Statuto Albertino gewesen, das heißt also von dem König Karl Albert erlassene Verfassung, und Sie sehen hier in gewisser Hinsicht so etwas wie ein Schema dieser Verfassung. Nebenbei hat diese Verfassung ihre Gültigkeit bis 1946 gehabt. Das heißt also, auch in der faschistischen Zeit, ist sie dann natürlich weitgehend ausgehöhlt gewesen, galt eben der Statuto Albertino als die italienische Verfassung. Und erst 1946, als Italien dann Republik wurde, ist diese Verfassung aufgehoben worden. Das ist also ein Indiz dafür, dass eben die italienische oder der Statuto Albertino auch über eine gewisse Flexibilität verfügte. Kurz eben auf dieses Schaubild einzugehen, eine ganz entscheidende Stellung im Verfassungswesen hatte natürlich der König, also Re heißt König, das ist italienisch, haben wir wahrscheinlich schon festgestellt. Der ernennt also die Ministri, und nimmt damit eben auch an der exekutiven Gewalt teil, punto der Exekutivo, an der exekutiven Gewalt teil. Dann, was dem König eben noch an Rechten zusteht, ist die Ernennung der Richter. Alle Richter, die Giudici, werden vom König ernannt, allerdings im Unterschied eben zur Entwicklung, wie wir in der Türkei, muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich in Oktober nach Nordzypern fahren will, das ist ja auch von der Türkei abhängig. Also wenn ich dann zu Beginn des Wintersemesters nicht wieder da bin, dann sitze ich irgendwo in Antalya. Also ich werde jetzt keinen Namen nennen und kein Land im Südosten Europas, aber und Asien, am Bosporus. Das heißt also, da können die Richter allerdings von dem Präsidenten auch wieder entlassen werden. Das ist natürlich schon eine große Einschränkung der richterlichen Freiheit und auch gegen unsere rechtsstaatliche Vorstellung. Das ist in Italien nicht ganz so schlimm gewesen. Der König ernannte zwar die Richter, aber sie wurden auf Lebenszeit ernannt. Der König hat einen Anteil eben an der Gesetzgebungsgewalt. Gesetze kommen also zustande, indem praktisch eben drei Organe an ihr beteiligt sind. Der König selbst, der seine Zustimmung zu den Gesetzen geben muss, dann eben die zwei Kammern, der Senat und das Abgeordnetenhaus, Senatori und Deputati. Die Senatoren werden vom König ernannt. Das heißt also, der König, wenn Sie so wollen, hat also eine doppelte Einflussmöglichkeit auf den Gesetzgebungsprozess. Einmal, dass er selber daran beteiligt sind, dann aber auch, dass er die Senatoren auf Lebenszeit ernennt. Neben den vom König ernannten Senatoren gibt es dann auch noch die Prinzen von Geblüt, die ja wohl in den wenigsten Fällen, obwohl man das nicht ausschließen kann, auch die Politik des Königs vertreten. Und das dritte Organ, was am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind, sind die Deputati, also die Abgeordneten, die also gewählt werden. Cittadini elettori. Jetzt muss man allerdings, und ich kann das jetzt schon gleich ein bisschen vorwegnehmen, weil diese Verfassung, wie ich gesagt habe, ja praktisch über die Revolution von 1848 hinaus in Geltung gewesen ist, dann praktisch eben den ganzen Einigungsprozess Italiens begleitet hat, die faschistische Zeit überlebt hat, bis 1946, als dann wirklich eine demokratische, nebenbei in Italien ist 1946 dann auch das Frauenwahlrecht eingeführt worden, das war bei uns dann ja ein bisschen früher, 1918, 19 schon, nein, der Schweiz auch später, also insofern müssen wir gar nicht die Nase rufen bei den Italienern. Das heißt, als die Republik dann eben geschaffen worden ist, was jetzt also das Wahlrecht betrifft, so ist es ein außerordentlich eingeschränktes Wahlrecht gewesen. Es ist ein sehr starkes Zensuswahlrecht gewesen. Das heißt also, die Stimmabgabe war abhängig, wie gesagt, es dürfen sowieso nur Männer wählen, die Stimmabgabe war abhängig eben von der Bildung und vom Besitz. Und wenn wir, das ist vielleicht so ganz interessant, weil das ein wesentlicher Unterschied dann eben zu Deutschland ist, vor allem zum Reichstagswahlrecht in Deutschland. Wenn wir uns einmal den Anteil der Wahlberechtigten anschauen, dann können wir feststellen, dass 1861, als Italien den ersten großen Schritt eben zur Zusammenfassung der Territorien getan hat, waren nur 2% der Bevölkerung wahlberechtigt. Dann nach der Gründung des Nationalstaates, also nach 1870, gab hier also Zahlen für 1891, waren es 7% der Bevölkerung. Zu der Zeit hatten wir für den Reichstag schon ein allgemeines Männerwahlrecht, ein allgemeines gleiches Männerwahlrecht. Jeder Mann über 25 durfte in Deutschland wählen. Und dann vor dem Ersten Weltkrieg 1924 sind es 24% der Bevölkerung gewesen, also wenn man die Gesamtbevölkerung dann sieht, 24% der Bevölkerung, die eben zum Abgeordnetenhaus wählen durften. Das heißt also, die Wahlrechtsausweitung ist in Italien außerordentlich eingeschränkt gewesen. Das Grundprinzip dieser italienischen Verfassung und etwas Ähnliches finden wir dann auch in Deutschland, bei den Landesverfassungen und auch bei der Reichsverfassung ist das monarchische Prinzip gewesen. Das heißt, man geht von dieser Konstruktion aus, dass die Staatsgewalt eigentlich beim Fürsten, beim König konzentriert ist und in einer Art von Selbstbeschränkung lässt er andere Organe an dieser Staatsgewalt teilhaben. Wie gesagt, eben den Senat und den durch ein sehr eingeschränktes Wahlsystem gewählten Abgeordneten. Im Zweifelsfall, wenn das in Preußen dann ja beim Verfassungskonflikt von 1860 bis 1862 sehen, im Zweifelsfall, wenn es mal nicht zu einem Gesetz kommen könnte, wenn eine Kammer blockiert, wäre eigentlich nach der Verfassung eben auch das Gesetz nicht möglich. Aber in Preußen hat man, wie gesagt, da hat man ja ähnliche Vorstellungen vom monarchischen Prinzip in die Verfassung oder Das monarchische Prinzip ist dort die Grundlage der Verfassung. In Preußen löst man dann eben 1862 den Konflikt dadurch, dass Bismarck vor allem argumentiert, ja, in dem Augenblick, wo sich die Organe blockieren, in gewisser Hinsicht fällt die ganze Macht wieder an den König zurück. Insofern konnte dann also 1862 Bismarck den König anraten, eben ohne vom Parlament akzeptierten Haushalt, Staatshaushalt weiter zu regieren. Die Überordnung des Königs von den anderen Staatsorganen drückt sich auch darin aus, dass gewisse Bereiche eben der Politik dem Zugriff der Parlamente entzogen ist. Die ganze Außenpolitik ist etwas, was dem König vorbehalten ist, auch bis zur Erklärung von Krieg und Frieden. In diesen Fragen hat also das Parlament oder die Kammern haben dort nicht mitzureden und auch die Kommandohoheit, also das Militär steht unter der völligen Kontrolle des Königs. Der König hat dann noch darüber das Recht, eben das Abgeordnetenhaus aufzulösen und einzuberufen. Also es sind alles solche Erscheinungen, die darauf hindeuten, dass eben in diesen Verfassungen, die wir ja in gewisser Weise auch in Deutschland haben, wir kommen noch darauf zu sprechen, in diesen Verfassungen eben der König übergeordnet ist. Es ist eben nicht zuletzt die Tatsache, dass eben hier in Savoy, in Piemont, die Reaktion am wenigsten scharf gewesen ist nach 1848, die dazu geführt hat, dass eben jetzt auch bei den liberal orientierten Bürgern der anderen italienischen Staaten die Herrschaft Savoys in gewisser Hinsicht herbeigesehen wird. Und das, ich sehe mit Entsetzen zur Uhr, das ist dann auch die Entwicklung der folgenden Zeit. Ich muss eben noch eine Sache kurz erwähnen. Ich hatte ja gesagt, der Einigungsprozess Italiens wäre vor allem ohne das Eingreifen Frankreichs nicht möglich gewesen. Italien, Cavour, das ist, wenn Sie so wollen, einer der großen diplomatischen Erfolge Cavours gewesen. Ich weiß nicht, manchmal wird Cavour ja auch gerne als der italienische Bismarck bezeichnet, ohne jetzt hier chauvinistisch auftreten zu müssen. Vielleicht war Bismarck dann noch ein Stück größer als Cavour. Aber für Italien ist Cavour schon die wichtige Persönlichkeit der 50er und 60er Jahre gewesen. Er stirbt dann ja in den 60er Jahren. Der italienische Einigungsprozess, ich habe es also schon vorhin angedeutet, wäre ohne das Eingreifen Frankreichs nicht möglich gewesen. Es gelingt eben, Cavour, das wie gesagt ist ein großer politischer Erfolg gewesen, es gelingt eben Cavour, Frankreich eben auf die italienische Seite gegen Österreich zu ziehen. Und zwar ist es vor allem eben die Konferenz von Plombières gewesen, also von dem französischen Rat, wo es zu einer Einigung zwischen Napoleon III. Und Cavour gekommen ist. Und zwar vorausgegangen vor dieser Einigung war die Teilnahme Italiens am Krimkrieg gewesen. Ich hatte ja schon gesagt, 1854 bricht der Krimkrieg aus. Es ist eine Mächtekonstellation festzustellen, auf der einen Seite Russland und gegen Russland kämpfen die damals fortschrittlichen Staaten, für die damalige Zeit fortschrittlichen Staaten, Frankreich und England. Frankreich und England eben tragen dann ja auch den Sieg davon. Und Italien hat sich eben unter Cavour dieser englisch-französischen Allianz angeschlossen. Man hat nur ganz wenige Truppen gestellt, aber man war dann auf der Seite der Sieger. Und das hat also Cavour ausgenutzt, um eben dann jetzt auch Gewinne für Italien zu fordern. Und diese Gewinne werden ihm in gewisser Hinsicht in Aussicht gestellt durch diese Einigung zwischen ihm und Napoleon III. Napoleon III. Verspricht eben Cavour, dass er mit der französischen Hilfe rechnen kann, wenn es zu einer Auseinandersetzung zwischen Österreich und Savoy, oder wir können vielleicht schon sagen, in Italien, in Yale ist das ja schon, schwingt das ja schon mit, wenn es zu einer Auseinandersetzung zwischen Italien und Österreich kommen wird. Und diese Auseinandersetzung vollzieht sich dann auch Anfang 1859 bzw. 1860. Es kommt eben zu Kriegen zwischen Italien und Österreich. Italien hat eben dort die militärische Unterstützung. Als Gegenleistung für diese militärische Unterstützung musste allerdings eben Savoy auch auf Territorien verzichten. Es ist vor allem das Kernland Savoyens gewesen, also in gewisser Hinsicht das Gebiet südlich des Genfer Sees. Sie sehen es hier schraffiert, ganz oben links schraffiert, was man an Frankreich abtreten muss, und es ist auch die Grafschaft Nizza gewesen. Nizza war bis 1860 eben Gebiet Teil Piemonts gewesen und einer der bekanntesten italienischen Freiheitskämpfer, wir haben ihn schon eben gesehen, Garibaldi, ist in Nizza geboren. Auch Garibaldi sprach wahrscheinlich besser Französisch als Italienisch, aber nicht ganz so schlimm, wie das bei Cavour der Fall gewesen ist. Also wenn Sie einmal lesen, dass Garibaldi in Nizza geboren ist, dann ist er eigentlich kein Franzose gewesen, sondern als er dort geboren worden ist, gehörte eben Nizza noch zu Piemont. Das heißt, es kommt, ich muss das jetzt eben auch mit Blick auf die Uhr, muss ich es etwas zusammenfassen, es kommt also zu ganz scharfen Auseinandersetzungen kriegerischer Art zwischen Savoyen und Italien. Die beiden wichtigsten Schlachten sind auch in anderen Zusammenhang durchaus eben Ihnen vielleicht schon mal begegnet. Ja, ganz richtig. Es kommt also zu ganz entscheidenden Auseinandersetzungen, kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich, Savoyen, könnte man sagen, und Österreich. Und zwar sind es die beiden wichtigen Schlachten 1859. Jetzt gucke ich mir, ich glaube, ich habe ihn sogar. Nein, habe ich kein Bild. Die beiden wichtigen Schlachten vom 4. Juni 1859. Die Schlacht bei Magenta und dann vielleicht Ihnen am bekanntesten, die Schlacht vom 24. Juni 1859 bei Solferino, auch steht oben in Norditalien, bei Solferino, weiß jemand von Ihnen, weshalb diese Schlacht dann über Italien hinaus, na wunderbar, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das hier alles erzähle, Bedeutung hatte, es ist also praktisch eben der Anlass gewesen, Junon hat das also miterlebt und ist die Geburtsstunde des Roten Kreuzes gewesen. Die militärischen Niederlagen Österreichs führten dann dazu, dass im Vorfrieden von Villafranca die Lombardei an Piemont abgegeben worden ist, aber wir haben überhaupt über die Lombardei hinaus eine ganz wichtige Ausdehnung Piemonts hier festzustellen, nämlich auch vor allem in den österreichischen Sekundogenituren. Denken Sie an Modena oder an die Toskana, in gewisser Hinsicht auch an den Kirchenstaat. Dort müssen die österreichischen Truppen abgezogen werden. Kommt es eben doch zu einem Sturz der dort regierenden österreichischen Nebenlinien. Sodass man also das Jahr 1860 als das entscheidende Jahr in der italienischen Einigungsbewegung feststellen kann. Es werden in einer Reihe von Territorien so etwas wie Plebiszite durchgeführt, ob die Bevölkerung sich eben Savoyen anschließen will. Die sind mit ganz großen Prozentzahlen positiv ausgefallen. Allerdings müssen Sie auch hier immer berücksichtigen, es sind nur ganz wenige Prozentanteile wahlberechtigt gewesen. Aber im Großen und Ganzen eben der Zusammenbruch eben Österreichs nach Solferino hat dazu geführt, dass eben Piemont weitgehend sich über ganz Oberitalien ausbreiten kann. Wir sehen das jetzt hier sehr schön an dieser Karte. Nach 1860 gibt es eigentlich nur noch zwei Gebiete in Italien, die nicht, jetzt können wir eigentlich schon von italienischer Herrschaft, nicht dem italienischen Königreich angehören. Das ist einmal Venetien, also Venedig und die Terraferma, die bleibt weiter österreichisch, und der Kirchenstaat. Aber es ist nur noch ein geringer Teil des Kirchenstaates, das sogenannte Patrimonium Petri, das heutige Latium, über das der Papst eben dann auch die weltliche Herrschaft ausübt. Aber 1860, wie gesagt, ist Italien mit Ausnahme dieser Gebiete unter der Führung Piemonts weitgehend vereinigt. Der Statuto Albertino wird jetzt auf Gesamtitalien übertragen. Ganz interessant ist jetzt auch eben, wie die Hauptstadt allmählich Richtung Rom verlagert wird. Turin ist bis dahin eben die Hauptstadt und Residenz der Dynastie gewesen. Und jetzt nach 1860 wird die Hauptstadt weiter nach Süden verlagert, und zwar wird es Florenz. Florenz wird für eine Reihe von Jahren eben die Hauptstadt Italiens. Aber Sie sehen schon, diese Verlagerung hat jetzt nicht nur geografische Gründe, sondern die Zielrichtung ist eigentlich Rom. Man geht eben davon aus, dass der neue italienische Staat ohne seine Hauptstadt Rom nicht vorstellbar ist. In dieser Zeit wird dann eben auch der Schlagruf geprägt, Roma o morte, Rom oder der Tod. Das heißt also, Rom soll eben das nächste Ziel der italienischen Einigungsbewegung sein. Aber jetzt, und das werden wir dann gleich nach der Pause etwas näher uns noch anschauen, jetzt kommt man eben doch in außerordentlich schwierige internationale Verwicklungen hinein. Nämlich Rom kann man so ohne weiteres nicht annektieren. Gut, man konnte den größeren Teil des Kirchenstaates annektieren, den italienischen Staat eingliedern, aber in Rom residiert eben der Papst. Der Papst ist eine internationale Institution. Das Papsttum ist eine internationale Institution. Und wenn man eben jetzt den Kirchenstaat annektiert hätte, hätte das zu internationalen Verwicklungen geführt. Nicht zuletzt eben auch aufgrund der Tatsache, dass Frankreich auf der einen Seite zwar eben die Macht ist, die Italien in seinem Einigungsprozess erheblich unterstützt. Wie gesagt, ohne Frankreich hätten die Italiener eben diesen Prozess nicht so rasch durchführen können, vielleicht überhaupt nicht durchführen können. Dass Frankreich aber, so hat sich wenigstens Napoleon III. Verstanden, als Schutzherr des Papstes, jetzt mit Rücksicht eben auch auf die Italien, auf die französischen Katholiken. Frankreich ist ja eigentlich, wenn wir das so wollen, mentalitätsmäßig, politisch, religiös gespalten, in gewisser Hinsicht bis heute. Es gibt im 19. Jahrhundert das konservative, katholische Frankreich und es gibt eben das republikanisch liberale, laizistische Frankreich. Wie die französische Geschichte des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis sich dann der Laizismus 1805 durchsetzt, ist eben praktisch charakterisiert durch die Auseinandersetzung dieser beiden Lager. Napoleon III. Hat sich vor allem eben auf das konservative, katholische Lager gestützt, weil eben die andere Seite ja stärker dann auch die Republik anstrebte. Und hat nicht zuletzt eben, um diese Unterstützung der französischen Katholiken zu sichern, sich auch als den Schutzherrn des Papstes hingestellt. Das ist der Grund gewesen, weshalb eben dann auch in Rom zur Sicherung des Papstes, der päpstlichen Herrschaft, französische Truppen anwesend gewesen sind. Um die Spannung schon so etwas zu lösen, erst in dem Augenblick, und da spielt dann auch die deutsche Geschichte wieder hinein, als die französischen Truppen aus Rom entfernt werden mussten aufgrund des deutsch-französischen Krieges 1870, konnte Italien Rom einnehmen. Aber bis dahin, bis 1870, Sie sehen das hier auf der Karte, bis 1870, ist das Gebiet um Rom, Latium eben, als Rest des Kirchenstaates erhalten geblieben. Es kommt, bis wir 1870 eben dann das einheitliche Italien haben, noch praktisch eben zu einer anderen Erweiterung Italien, und das fällt eben in das Jahr 1866. 1866 wird Venetien, das bis dahin österreichisch gewesen ist, an Italien fallen. Das hat wieder eben enge Beziehungen zur deutschen Geschichte. 1860 hat Preußen eben sich mit Italien vereinigt, hat ein Bündnis geschlossen, und innerhalb dieses Bündnisses ist es gewesen, dass man zusammen gegen Österreich, falls es mal zur Auseinandersetzung kommen sollte, vorgehen würde. Das trat ja eben, wir werden es noch hören, 1866 im Deutschen Krieg ein, als Preußen und seine Verbündeten gegen Habsburg und seine Verbündeten vorgegangen sind. Und das ist dann eben auch das Jahr gewesen, in dem praktisch eben Österreich dann ziemlich klanglos auf Venetien verzichtet hat und es eben an Italien abgetreten hat, weil man in Österreich keinen Zwei-Fronten-Krieg führen wollte. Man musste sich mit Preußen auseinandersetzen und wollte dann praktisch eben nicht auch noch mit den Italienern und Franzosen in Clinch geraten. Und so hat man dann 1866 Venetien an Österreich, an Italien abgegeben. Und nach 1866 ist eigentlich nur noch hier der Kirchenstaat das Gebiet gewesen, das noch nicht italienisch war. Eigentlich, wir machen gleich eine kleine Pause. Eigentlich hätte ich noch ganz kurz, aber vielleicht kann man das ja mal in einem anderen Zusammenhang tun, auf diese Persönlichkeit eingehen müssen. Giuseppe Garibaldi, nebenbei, meine Damen, schauen Sie nicht so intensiv hin, der wurde als schöner Mann bezeichnet. Wobei ich mich ja immer frage, was hat der, was ich nicht habe? Gut, ich war. Aber er war ein Womanizer, würde man heute wohl sagen. Obwohl er nachher als älter wurde, das hat man ja dann häufiger, ist an seiner Frau treu geblieben. Aber ansonsten hatte er da schon einen gewissen Verbrauch. Die Person Garibaldis zu beurteilen, ist außerordentlich schwierig. War er ein Hasardeur? War er ein Condottiere? War er wirklich ein militärisches Genie? Darüber streiten sich die Italiener, und je weiter sie sich von Italien entfernen, desto, zurückhaltender beurteilen sie Garibaldi. Was er auf jeden Fall hatte, war Charisma. Also nicht nur gegenüber Frauen, sondern überhaupt. Er hat ganz erheblich eben zu dem Einigungsprozess Italiens beigetragen. Weniger wegen seiner militärischen Leistungen, sondern weil es ihm eben gelang, die Bevölkerung an sich zu ziehen. Es gibt den berühmten Zug der 1000 von Norditalien, ist er dann nach Sizilien dort gezogen, über den Seeweg, hat also in Sizilien, als er dort gelandet ist, sind die Menschen ihm in gewisser Hinsicht zugelaufen, und er hat dann übergesetzt aufs Festland. Und in Unteritalien ist das ähnlich gewesen, ohne dass es zu nun kriegsentscheidenden Schlachten gekommen ist. Der Grund dafür ist ein doppelter gewesen. Wie gesagt, es ist ein Charisma gewesen, dass also die Italiener, vor allem die Sizilianer und die Neapolitaner, dann ihm zugeführt hat. Und es ist, das muss man eben auch sagen, das verrottete System im Königreich beider Sizilien. Das ist ganz wichtig, wir haben dort einen schwachen König, wir haben dort eine Adelsklique, die regiert, die sozialen Zustände in diesen Gebieten sind außerordentlich dürftig gewesen. Das hat natürlich dazu geführt, dass eben dann die Massen in Garibaldi einen Befreier gesehen haben, und dann auch in der Einigung die Elite, dann die bürgerliche Elite, weniger der Adel, die bürgerliche Elite eben in der Einigung Italiens eben eine wichtige Voraussetzung für eine fortschrittliche soziale und wirtschaftliche Entwicklung gesehen hat. Das ist letzten Endes, ich kann das jetzt nicht in den Einzelheiten ausführen, das ist letzten Endes dann anders gekommen. Man spricht, nachdem der Einigungsprozess sich in Italien vollzogen hat, von einer sogenannten Piemontisierung Italiens. Das heißt, es sind die Piemontesen, die Norditaliener gewesen, die dann das politische Sagen und auch die wirtschaftlichen Vorteile in Italien hatte. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir ja bis heute so einen gegensätzlichen Nord- und Süditalien gehabt haben. Also in einem viel stärkeren Maße, als das in Deutschland der Fall ist. Hier haben wir durchaus einen Unterschied, den wir feststellen können, wo man dann ja auch im Zuge des Einigungsprozesses die Befürchtung aufgestellt hat, dass es zu einer Verpreußung, sagen wir es mal so, zu einer Verpreußung Deutschlands kommen würde, was ja nur in begrenzter Art der Fall gewesen ist. Das ist ja vielleicht auch einer der Kunstgriffe Bismarcks gewesen, dass er wenigstens in nicht-preußischen Staaten, obwohl sowohl im Norddeutschen Bund als auch nachher im Deutschen Reich Preußen natürlich die dominierende Macht gewesen ist, aber er hat ja darauf geachtet, dass eben doch föderalistische Strukturen, vor allem eben das Bewusstsein, dass man Bayer ist und dass man Badener ist und dass man Württemberger ist, nicht unbedingt, dass man Hannoveraner ist, dass das also erhalten bleibt. Darum hat er sich gekümmert und insofern ist also der Vorwurf, das Kleindeutsche Reich ist dann ein vergrößertes Preußen gewesen, nur bedingt anzuerkennen. Die Politik Bismarcks hat sich eben wenigstens in eine andere Richtung bewegt. Das ist in Italien anders gewesen. In Italien kann man in der Tat sagen, dass eben die dominierenden Schichten die Politik ganz wesentlich eben von piemontesischen Interessen geprägt war. Das ist dann auch ein Grund gewesen, weshalb man dann in späterer Zeit eben doch gerade bei der Masse der Bevölkerung sich mit der italienischen oder sich erst an die italienische Einigung bewegen musste. Die großen Vorteile, auch im wirtschaftlichen und im sozialen Bereich, die man vielleicht eben von der Einigung erwartete, vor allem was eben die niederen Bevölkerungsschichten betraf, die sind in der Tat nicht eingetreten. Oder wie gesagt, eben dann erst haben lange auf sich warten lassen. Also wie dem auch immer sei, aber als Garibaldi auftrat, hat er wirklich eben die Massen an sich ziehen können. Es ist ihm gelungen, eben dass das neapolitanische Regime zusammengebrochen ist. Der König musste fliehen und er stand kurz davor, auch praktisch den Kirchenstaat anzugreifen. Und da wurde jetzt auf einmal deutlich, welche Gefahr Garibaldi auch für die piemontesische italienische Regierung darstellte. Nämlich eben Cavour und dann auch sein Nachfolger Raspoli haben alles daran gesetzt, erst einmal diesen Restkirchenstaat aufrechtzuerhalten. Nicht praktisch eben dort einzumarschieren, weil man befürchtete, dass das große Konflikte mit den wichtigsten Verbündeten Frankreich hervorrufen würde. Garibaldi musste also davon abgehalten werden, dass er dann mit seinen angeworbenen Truppen oder zugelaufenen Truppen dann in den Kirchenstaat einmarschierte. Wie gesagt, eben eine Persönlichkeit, die von einem ungeheuren Charisma geprägt war. Und so wird er heute in Italien auch immer noch gesehen, in keiner Stadt fehlt eben eine Piazza oder eine Via Garibaldi. Das gehört also mit dazu. Und auf der anderen Seite aber eben kein Politiker. Das heißt, er ist nicht der Diplomat gewesen. Meine lieben Damen und Herren, ich schaue mit Entsetzen zur Uhr. Eigentlich wollte ich Italien jetzt schon entstehen lassen und ich wollte sie jetzt dann in die Pause gehen lassen, in dem Bewusstsein, dass wir uns danach in Deutschland zu wenden. Aber ich muss nach der Pause noch kurz auf Italien eingehen. Sind irgendwelche Fragen entstanden während meiner Ausführungen? Haben Sie Kritik zu äußern? Das ist nicht der Fall. Bitte schön.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rolle von Karl Albert von Savoy gegen Österreich richtig verstanden habe. Und was war sein Interesse?
Ja, also es ist doch schon eben bei ihm vielleicht am stärksten, oder er wird dann Cavour ja Ministerpräsident, ne? Es ist eben doch das Interesse, dass man eben diesen italienischen Einigungsprozess vorantreiben will. Es sind also durchaus expansionistische Bestrebungen bei ihm. Vor allem aber nutzt er die Situation aus. Es gibt also in Mailand damals Unruhen und man versucht natürlich jetzt auch diese Unruhen nicht auf Piemont überschlagen zu lassen und das wird unter anderem dadurch verhindert, dass man also selbst in die Lombardei einführt. Aber dahinter steht schon eben, sagen wir es mir vielleicht mal so, das Interesse Österreich zu schwächen. Das ist das Wichtigste in der damaligen Zeit. Inwieweit also Karl Albert da wirklich jetzt schon Vorstellungen hat, den italienischen Einheitsstaat zu schaffen, darüber kann man diskutieren. Die Idee ist allerdings da, aber es geht vielleicht, insofern ist Ihre Frage ganz berechtigt, es geht vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch viel stärker darum, überhaupt den österreichischen Einfluss in Italien zu bannen, zu schwächen. Dann in einem zweiten Schritt könnte man sehen, wie es weitergeht. Können wir diesen italienischen Einigungsprozess dann vorantreiben? So muss man das vielleicht sehen. Bitte schön. Oh! Also ich, wie gesagt, vielleicht können wir nächstes Mal dann was über Garibaldi hat. Der hat alles Mögliche gemacht.
Ach so.
Ja, ja. Er ist ja nicht nur auf Italien begrenzt gewesen. Er ist also Seefahrer gewesen. Ja, in Nizza war ich zu klein. Er musste die Welt reisen. Ist Seefahrer gewesen. Dann hat er also sich einige Zeit in Uruguay aufgehalten. Ja, wie kommt man von Nizza nach Montevideo? Mit dem Schiff natürlich. Aber er hat sich da nicht nur, was weiß ich, in den Nähstuhl gelegt, sondern er hat die moderne uruguayische Armee aufgebaut. Also er hatte schon gewisse Fähigkeiten. Und der gelingt es dann sogar, einen Sieg gegenüber Argentinien zu erreichen. Und dann, als er hörte, dass es in Italien eben unruhig wird, 48, kommt er also wieder zurück nach Italien und versucht dann also im Sinne Piemonts, eben dort auch gar nicht so im Interesse des damaligen Königs, so ein Freiwilligenheer aufzubauen und versucht dann eben auch dort gegen die Österreicher zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob er also ein akademisches Studium hat er nicht gehabt, dann hätte er sowas nicht machen können. Ob er irgendwie eine direkte Berufsausbildung gab, müsste ich gucken nochmal nach, bin ich ein bisschen überfragt. Also er war in gewisser Hinsicht so ein Tausendsasser. Und ja, auf jeden Fall, Abenteuer auf jeden Fall. Ganz wichtig. Also, dann sind wir wieder alle da. 1866 fiel, da erinnern Sie sich dran, fiel Venetien an Italien. Wir können jetzt, wie gesagt, den Begriff Italien schon benutzen. Königreich Italien. Kurz vorher war es zu einem Bündnis zwischen Italien und Preußen gekommen. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Das ist ja eben auch die Zeit, als es dann zu der großen Auseinandersetzung zwischen Preußen und Österreich in der deutschen Frage gekommen ist und dann Italien nach der Schlacht bei Königgrätz, die jetzt direkt mit Italien nichts zu tun hatte, wie wir gleich noch hören werden, auf Venetien verzichtet hat und an Italien dann abgetreten hat. Es blieb, Sie erinnern sich noch an die Karte, hier können wir es nochmal sehen, es blieb dann eigentlich vom italienischen Territorium, wie wir es heute kennen, nur noch dieses Gebiet um Rom, der Rest des Kirchenstaates übrig. Der Kirchenstaat ist ja eine der ältesten staatlichen Einrichtungen in Europa gewesen. Seine Ursprünge gehen in das frühe Mittelalter zurück. Anfänge einer gewissen staatlichen Organisation gibt es im 18. Jahrhundert durch die berühmte Pippinische Schenkung, die der König, der karolingische König Pippin, damals den Papst Stefan gegeben hat, und von dort entwickelte sich halt im Laufe des Mittelalters eben der Kirchenstaat. Dieses Gebilde, was sich also praktisch dann über Mittelitalien erstreckte. 1860, das hatten wir jetzt schon gehört, musste der größere Teil des Kirchenstaates aufgegeben werden. Ich bin also auch eben noch gerade gefragt worden, wie sich der Heilige Vater dazu verhalten hat. Die dominierende Gestalt ist Pius IX. Gewesen, nebenbei einer der Päpste, der am längsten regiert hat, von 1846. Damals begann er sogar als ein eher liberaler Mensch, der auch Reformen im Kirchenstaat durchführte. Dann ist wohl doch die Erfahrung der Revolution von 1848 ganz entscheidend für ihn gewesen. In dieser Zeit, ich hatte es vorhin schon gesagt, musste er den Kirchenstaat verlassen, musste sich auf neapolitanisches Gebiet gegeben und ist dann erst 1850 nach Rom zurückgekehrt. Und es ist nicht zuletzt dieses Erlebnis mit der Revolution gewesen, das dazu geführt hat, dass er sehr konservativ, wenn nicht sogar reaktionär geworden ist, sowohl was die Verwaltung des Kirchenstaates betraf, als auch was seine innerkirchliche Politik betraf. Mit ihm verbindet man ja vor allem diesen Begriff des Ultramontanismus, weniger als politische Bewegung, sondern als Versuch eben, die Kirche sehr stark auf Rom, die katholische Kirche sehr stark auf Rom auszurichten. Er ist 1878 gestorben, wenn Sie das jetzt mal hochrechnen, dann hat er fast 33 Jahre regiert. Das ist eines der längsten Pontifikate in der Papstgeschichte gewesen. Praktisch ein ähnlich langes Pontifikat hat dann einer unserer Zeitgenossen gehabt, Johannes Paul II. Er ist auch, jetzt müssen wir mal rechnen, 1978 Papst geworden und 2005 abgetreten. Wie viel ist das dann? 27 Jahre. Also es ist ganz so lange gewesen wie bei Pius dem IX. Aber die römische Frage, die gesagt hat, da möchte ich jetzt doch nochmal kurz drauf eingehen, die spielt eben für den Risorgimento eine ganz entscheidende Rolle. Die wichtigen Probleme habe ich Ihnen also schon dargestellt. Das heißt also, die Päpste haben praktisch seit dem Bestehen des Kirchenstaates auf der Existenz und auf der Sicherung des Kirchenstaates großen Wert gelegt. Man kann durchaus diskutieren, ob der Papst auch gleichzeitig weltliches Oberhaupt sein muss, wenn man dann vor allem auch die Geschichte des Kirchenstaates in der frühen Neuzeit sich anschaut, dann muss man sagen, ist dieses Gebilde eher etwas, was nicht auf der Höhe der Zeit unbedingt gelegen hat. Und von daher kann man dann also durchaus auch zu dem Schluss kommen, dass der Papst eben doch nicht weltlicher Herrscher sein sollte. Aber man hat also, und das hat auch eine gewisse Berechtigung, muss man einfach sagen, von römischer Seite immer darauf Wert gelegt, dass der Papst natürlich souverän sein muss, dass er nicht irgendwie untertan des italienischen Königs oder eines italienischen Fürsten sein könnte, weil das natürlich seine Position als Oberhaupt der katholischen Kirche, und das ist ja nun eine internationale Einrichtung, in Schwierigkeiten bringen könnte. Und so hat man dann also immer Wert darauf gelegt, aus verschiedenen Gründen, aber nicht zuletzt, und das ist sicher auch der Hauptgrund gewesen, die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles, das ist ja die andere Beschreibung für das Papsttum, vor allem jetzt auch als diplomatisches, als Völkerrechtsobjekt, die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles zu sichern. Und das ist ja auch der Grund, werde ich gleich noch darauf eingehen, weshalb dann auch in der 20. Jahrhundert der Kirchenstaat, wenn auch nun in sehr reduzierter Form, wieder eingerichtet worden ist. Ich bin schon eben danach gefragt worden. Der größte Teil des Kirchenstaates ist 1860 bereits dem Papst weggenommen worden, ob das der Heilige Vater so in einer gewissen stoischen Gelassenheit hingenommen hat. Das hat er natürlich nicht getan. Er hat alle diejenigen, die an dieser Politik beteiligt waren, dem Raub des Kirchenstaates, wie man das dann gerne umschrieben hat, mit der Exkommunikation belegt. Das heißt also, auch das italienische Königshaus ist eigentlich bis 1929 exkommuniziert gewesen. Und trotzdem hat man natürlich im Quirinalspalast, das ist ja dann die Residenz des italienischen Königs in Rom gewesen, die Messe gefeiert. Also das ist ja auch irgendwie so das bisschen humane Element an der katholischen Kirche und auch an der Führung, dass man am Prinzip festhält, aber ich werde Ihnen nachher noch eine kleine Anekdote erzählen, aber dann im Extremfällen auch vom Prinzip ablassen kann. Der Kirchenstaat, wie gesagt, eben ist dann nach 1860 nur noch auf dieses Gebiet um Rom beschränkt gewesen. Nach dem Papst war eben die bedeutende kirchenpolitische Gestalt, der wichtigste Kirchenpolitiker der damaligen Zeit, der Kardinalstaatssekretär Giacomo Antonelli gewesen. Als Giacomo Antonelli erfahren hat, dass Österreich in der Schlacht von Königgrätz von Preußen besiegt worden ist, soll er ausgerufen haben, Il mondo casca, die Welt geht unter. Sie sehen also auch daran, dass neben Frankreich eben Österreich, das ist eben auch eine traditionelle Geschichte gewesen, praktisch eben eine der wichtigsten oder wenn nicht sogar die wichtigste Schutzmacht des Papsttums gewesen ist. Der Kirchenstaat hat sich dann, auch das ist Ihnen bereits bekannt, nach 1860 noch 1866 noch 4 Jahre gehalten. Ein ganz wesentlicher Grund bestand darin, dass eben sich in Rom noch französische Truppen als Schutztruppen des Papstes aufhielten. Und die italienische Regierung, ich hatte es ja eben schon deutlich gemacht, als ich über Garibaldi gesprochen habe, die italienische Regierung hat also große Schwierigkeiten gehabt, die römische Frage zu lösen. Auf der einen Seite gibt es natürlich jetzt von der Nationalbewegung die Forderung, Rom zu erobern und Rom zur Hauptstadt zu machen. Eigentlich muss man sagen, der ganze Risorgimento ist von diesem Rom-Mythos geprägt gewesen. Rom ist ja eben die Repräsentation der großen früheren Zeit Italiens gewesen. Es war eben im Römischen Reich Sitz eben dieses Mittelpunkt dieses Römischen Reiches. Es war im Mittelalter Sitz des Papsttums. Es war dann in der Renaissance, nachdem es also praktisch als Kulturmacht Florenz abgelöst hat unter den Renaissance-Päpsten und unter den Barockpäpsten des 15. und 17. Jahrhunderts, vielleicht keine große politische Instanz mehr, aber es war eine kulturelle Vormacht in Europa gewesen. Nicht umsonst ist, wenn man nach Italien gefahren ist, oder wenn man die Grand Tour des Adels gemacht hat, oder als Adliger die Grand Tour gemacht hat, musste man natürlich nach Italien fahren und musste neben Venedig, vor allem Florenz dann auch, aber vor allem auch Rom aufsuchen, weil eben in Rom ein kulturelles Zentrum, vielleicht eben lange Zeit das kulturelle Zentrum Europas gesehen wurde. Das heißt also, zu dem italienischen Nationalstaat gehörte eben Rom mit dazu, auch von der Ideologie her, von der Ideologie des Risorgimento her. Aber wie gesagt, es zu erobern, hätte also große internationale Probleme mit sich gebracht. Man hat dann schon unter Cavour und dann auch unter seinen Nachfolgen Raspoli Versuche unternommen, mit dem Papst Verhandlungen aufzunehmen, um in irgendeiner Weise zwar in den Besitz Roms zu kommen, von italienischer Seite, auf der anderen Seite aber eben auch die Sicherung des Freiheitsraumes des Heiligen Stuhls zu gewährleisten. Und so wurden dem Papst dann angeboten, dass man praktisch eben ihn in seiner Residenz, das heißt also im Vatikan, praktisch als souverän betrachten würde. Dass man praktisch eben dann auch ihn als Oberhaupt der italienischen Kirche anerkennen würde. Das heißt, dass der Staat, wie wir das in Deutschland haben, Preußen war da sogar eine gewisse positive Ausnahme, der ja große Kontrollrechte über die Kirche hatte, zum Beispiel durften also nur Veröffentlichungen der kirchenleitenden Stellen nur mit staatlicher Genehmigung verkündet werden, das sogenannte Placet, dass diese Kontrollrechte, die man also zusammenfasst im sogenannten Staatskirchentum oder mit der Bezeichnung Staatskirchentum belegt, dass diese Kontrollrechte von staatlicher Seite in Italien nicht in Anspruch genommen würde, dass der Papst also volle Freiheit hinsichtlich der italienischen Kirche haben könnte. Man hat dem Papst damals eben auch eine gewisse Entschädigung angeboten, finanzieller Art. Nun ist das immer so eine Sache, finanzielle Entschädigungen, die können dann auch irgendwann mal wieder eingestellt werden. Wenn sie Grund und Boden haben, ist das in der Regel sicherer. Man hat ihm eine jährliche Rente in Aussicht gestellt, von der er wohl ganz gut leben konnte, beziehungsweise es geht jetzt nicht um die Lebensweise des Papstes. Die Päpste der Neuzeit haben in der Regel sehr einfach gelebt. Nicht wie das in der Renaissancezeit der Fall gewesen ist. Sie brauchten also nicht so viel Geld, aber sie mussten natürlich ihre Kurie bezahlen. Das ist ja eben das Wichtige. Das hatte man also dem Papst zugesichert, aber Pius IX. Hat diese Angebote nicht angenommen, aus 2 Gründen. Ein Grund ist immer der gewesen, dass man glaubte, vor allem die katholischen Mächte, und in den 60er Jahren schien das ja auch noch der Fall zu sein, Österreich, Frankreich, aber vielleicht auch Spanien, würden sich eben für die Interessen des Papstes einsetzen und wieder eben eine Rekonstruktion oder eine Restitution des Kirchenstaates bewirken. Und das Zweite, weshalb man eben diese Angebote von italienischer Seite abgelehnt hat, die dann nach 1870 noch einmal gesetzlich auch verankert wurden im sogenannten Garantiegesetz, das von päpstlicher Seite aber nicht anerkannt worden ist, war der, dass man eben auf der einen Seite hier einen einseitigen italienischen Gesetzesakt hatte. Das Parlament hat dieses Garantiegesetz praktisch eben beschlossen und verkündigt und es nicht, diese Regelung nicht auf einer völkerrechtlichen Basis, also auf einer Vertragsregelung lag. Das ist dann später allerdings mit den Lateranverträgen geändert worden, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Das heißt, das sind die wesentlichen Gründe gewesen, weshalb man diese Angebote von italienischer Seite abgelehnt hat. Italiener, die also den Rest des Kirchenstaates einnehmen wollten, auf der anderen Seite dann Rom zur Hauptstadt machen wollte, aber eine gewisse Garantie auch dem Papsttum aussprachen. Der Papst hat dann nicht nur, Pius II., hat dann nicht nur eben alle diejenigen, die an der italienischen Politik beteiligt waren, das ist nun mal die italienische politische Elite gewesen, hat praktisch sie nicht nur exkommuniziert, sondern er hat auch den Katholiken verboten, an den italienischen Wahlen teilzunehmen. Dieses Verbot galt eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg. Im Nachhinein ist das als ein sehr schwerer politischer Fehler angesehen worden. Nämlich damit diejenigen, die sich eben dann doch der Kirche verpflichtet fühlten, und ist das ja die Masse der Bevölkerung immer noch gewesen, obwohl die dann nicht wahlberechtigt war, aber von der wahlberechtigten Masse oder von den Wählern war natürlich auch ein Teil kirchentreu, die sind praktisch aus dem politischen Leben ausgeschieden. Erst dann nach der Jahrhundertwende durften sie dann an den Kommunalwahlen teilnehmen, aber nicht an die Nationalwahlen. Das führte dann auch dazu, dass im Unterschied zu Deutschland in Italien es keine Partei gab, wobei die Parteien in Italien noch weniger ausgeprägt war, auch nicht so sehr weltanschaulich strukturiert waren, wie das bei den deutschen Parteien der Fall gewesen ist, sodass es also in Italien keine Partei gab, die eigentlich die Interessen der Kirche wahrgenommen hätte. In Deutschland hatten wir das in der Zentrumspartei, die Interessen, da muss man sogar im Plural sprechen, der Kirchen wahrgenommen hat, obwohl die Zentrumspartei von seiner Wählerschicht oder auch von seinen Mitgliedern und von seinen Abgeordneten praktisch eine rein katholische Partei gewesen ist. Aber im politischen Leben gab es in Italien keine Interessenvertretung der kirchlichen Seite. Das ist letzten Endes dann doch auch eher ein Negativum in der italienischen Geschichte gewesen. Eigentlich die engagierten Katholiken konnten sich politisch nicht betätigen. 1870 ist es dann zur Beendigung des Kirchenstaates gekommen. Ich hatte auch schon darauf hingewiesen. Also das ist unter anderem der Nachfolger von Cavour gewesen, Bettino Ricasoli, ein kirchentreuer, überzeugter Katholik, der also dieses erste Angebot an den Papst gemacht hat, gib uns Rom und wir geben dir dann also diese Garantie für deine Weiterexistenz und für deine Souveränität. Er konnte mit dieser Politik nicht reüssieren und dann hat wohl seine Kirchentreue überwogen und er hat dann also sein Ministerpräsidentenamt aufgegeben. 1870 ist es dann endlich soweit gewesen, man könnte beinahe von einem Marsch auf Rom sprechen, aber das ist dann eine Erscheinung von 1922 gewesen in einem Zusammenhang. 1870 ist dann endlich soweit gewesen, dass eben die italienischen Truppen Rom einnehmen konnten. Die Voraussetzung bestand darin, dass eben die französischen Truppen Rom verlassen hatten. Die Schutzmacht Frankreichs, die Schutzmacht Österreich war ja schon 1866 ausgefallen und die Schutzmacht Frankreich fällt dann 1870 aus. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Voraussetzung ist die Notwendigkeit, die französischen Truppen, die in Rom waren, jetzt in der Auseinandersetzung mit Preußen, mit Deutschland, im deutsch-französischen Krieg einzusetzen. Und in dem Augenblick, wo die französischen Truppen Rom verlassen haben, kommt es dann auch zum Sturm auf Rom. Vielleicht ist das eine der wenigen politisch weitsichtigen Handlungen des damaligen Papstes Pius IX. Gewesen.
Also er ist ewig gesprungen. Ich hoffe, er straft mich jetzt nicht. Aber politisch war er wirklich ein Versager. Aber da hat wohl der Heilige Geist ihn dann auch mal gewirkt. Entschuldigung. Aber das ist wirklich was Positives gewesen. Er hat dann also durchaus eingesehen, dass die vatikanischen Truppen, der Kirchenstaat hatte auch Truppen, und interessanterweise standen die unter dem Befehl eines Deutschen, eines Herrn namens Kanzler. Dieses Kanzler war keiner. Dieses Kanzler, der war also der Befehlshaber der italienischen Truppen oder der päpstlichen Truppen. Er hat also Kanzler dann im September, am 20. September 1870 aufgetragen, weil er gesehen hat, wir können Rom nicht halten. Wenn die italienischen Truppen heranströmen, dann gebt einen Schuss in den Himmel und erlebt euch. Und so hat man das dann auch getan. Also das ist jetzt hier ein typisch italienisches Bild. Das ist die Schlacht an der Porta Pia, das ist im Nordosten Roms. Eine der Indumentaner geht da in die Stadt Rom hinein. Dort gibt es ein Tor, ein Stadttor, das interessanterweise von Michelangelo gebaut worden ist. Dort kam es zur entscheidenden Auseinandersetzung, die so entscheidend ja nicht war, zwischen den päpstlichen und den italienischen Truppen am 20. September 1870. Jede größere italienische Stadt hat nicht nur eine Piazza Garibaldi, sondern eben auch eine Straße vom 20. September. Also wenn Sie mal eine Straße vom 20. September sehen in einer italienischen Stadt, dann wird an dieses Ereignis vom 20. September 1870 erinnert. Das heißt, die italienischen Truppen, hier sehen Sie sogar eine Fotografie der damaligen Zeit, stürmen also die Porta Pia und die päpstlichen Truppen ergeben sich, nachdem ein Schuss nach oben abgefeuert ist. Es ist, glaube ich, trotzdem ein Soldat dann noch ums Leben gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er den päpstlichen oder den italienischen Truppen angehört hat. Rom wird dann danach italienische Hauptstadt. Die Regierung zieht dann also von Florenz, wo sie bis dahin residiert hat, nach Rom. Man müsste jetzt, könnte etwas sagen, aber da kommen wir jetzt ja nicht mehr dazu, über die Bedeutung, die die Stadt Rom dann als italienische Hauptstadt bekommen hat. Das heißt, Rom hat natürlich eben dann, nachdem es italienische Hauptstadt geworden ist, auch ungeheuer expandiert. Das heißt, Rom hat ja bis dahin praktisch den Ring des antiken Roms gehabt. Das heißt also, die Stadtmauer, die Aurelianische Stadtmauer, das war ein Kaiser im dritten nachchristlichen Jahrhundert, hat also praktisch eben vom dritten christlichen Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert die Stadt Rom umgeben. Und man geht davon aus, dass Rom also in der Antike vielleicht 800.000 Einwohner, wohl keine Million, aber 800.000 Einwohner gehabt hat. Dann im Mittelalter hat Rom nur noch so 30.000, 40.000 Einwohner gehabt. Jetzt im 19. Jahrhundert hat Rom vielleicht dann so gut 100.000 unter der päpstlichen Herrschaft Einwohner gehabt. Das heißt also, diese Menschen haben gar nicht die Stadt, die also von der alten römischen Mauer, von der Aurelianischen Mauer umgeben war, besiedeln können. Es gab immer große freie Flächen, also in Rom, vielleicht kennen Sie Bilder von Piranesi, zum Beispiel Stiche von Piranesi aus dem 18. Jahrhundert, da sehen Sie also das Forum Romanum, der Campo Vaccio, das heißt, dort haben die Kühe geweidet und insofern gab es also dort auch große freie Flächen, da haben dann zum Teil die Kardinäle in der frühen Neuzeit ihre Villen gebaut. Das ändert sich natürlich jetzt, nachdem Rom Hauptstadt geworden ist, es wird dann erstmal die Stadt ausgefüllt und dann expandiert diese Stadt und tritt dann also auch über die Mauern hinaus. Eine der großen urbanistischen Taten eben der italienischen Regierung in Rom war die Regulierung des Tibers. Das heißt also, das haben die Päpste nicht zustande gebracht, die sonst eine Menge für ihre Stadt Rom getan haben, vor allem was natürlich die Kunst betraf. Aber es ist ihnen nicht gelungen, zu verhindern, dass der Tiber in regelmäßigen Abständen, vor allem also im Frühjahr, über die Ufer trat und dann eben die Altstadt und auch bis zum Vatikan hin die Staaten unter Wasser standen, wie wir das jetzt also in Goslar erlebt haben. So ähnlich müssen sich Rom dann auch jedes Frühjahr vorstellen. Das ist eine der großen Errungenschaften der italienischen Regierung gewesen, dass man also dann diesen Strom gebändigt hat. Und wenn Sie heute mal dann in der Stadt Rom am Tiber entlang sehen, sehen Sie diese großen Stützmauern, die also dann nach der Eroberung Roms dort errichtet worden sind. Wenn ich jetzt sagen würde, der Heilige Vater hat geschmollt, nachdem Rom eingenommen worden ist, dann ist das kein wissenschaftlicher Ausdruck und entspricht in gewisser Hinsicht auch nicht den historischen Tatsachen. Aber die Päpste, es kommt jetzt nach Pius dem IX, kommt dann Leo der XIII., ein sehr bedeutender Papst, der auch alles daran gesetzt hat, den Kirchenstaat wiederzuerhalten. Das heißt also vielleicht nicht in der ursprünglichen Ausdehnung, aber dann doch in rudimentärer Form, weil man immer davon ausgegangen ist, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass der Papst praktisch eben insofern über ein Territorium verfügen muss, das seine Souveränität und Unabhängigkeit sichert. Sowohl Leo der XIII., der dann also gegenüber Bismarck, auf Bismarck zugekommen ist im Kulturkampf und die große Zugeständnisse gemacht hat, in der Hoffnung, dass Bismarck eben die Politik der Restitution des Kirchenstaates unterstützen würde, was natürlich eine Fehleinschätzung war. Und dann der Nachfolger Pius X., Benedikt XV. Und auch Pius XI., das sind dann die nachfolgenden Päpste gewesen, haben, wie gesagt, immer alles da reingesetzt, irgendeine Form von Staat wieder zu bekommen. Sie haben sich eben als die Gefangenen im Vatikan gefühlt. Sie haben dann also den Vatikan auch nicht verlassen, nachdem sie gewählt worden sind. Und ein Zeichen des Protestes bestand darin, dass man den berühmten Segen Urbi et Orbi, der ja Ostern immer von der Loggia des Petersdomes gespendet wird, die letzten Päpste haben das dann ja immer in 95 Sprachen noch getan, der jetzige Papst sagt Latein, Reich und Italienisch, ne, unterschiedliche Herangehensweise. Das heißt, dass der also dann nicht zum Petersplatz, wie das heute wieder der Fall ist, gespendet worden ist, sondern der Papst hat als Zeichen des Protestes eben diesen Segen von der Loggia in St. Peter, in den Kirchenraum hineingespendet. Die italienische Regierung hat sich da nicht sehr beeindrucken lassen. Aber wenn Sie nach Rom kommen, dann sehen Sie manchmal auch, wie zum Beispiel eben dann doch so diese ideologischen Auseinandersetzungen zwischen dem italienischen Staat und dem Vatikan auch praktisch eben in Monumenten gegossen worden sind. Wenn Sie über die berühmte Brücke, nicht die Engelsbrücke, da stehen ja Gott sei Dank Engel drauf, sondern die Parallelbrücke vom Corso Vittorio Emanuele über den in die Via della Concetazione, über den Tiber, dann sehen Sie dort also ja irgendwelche kriegerischen Gruppen, die so in Abwehrhaltung zum Vatikan dargestellt sind. Oder wenn Sie dann auf die auf den Campo dei Fiori, einer der Marktplätze Roms, kommen, da ist natürlich dann in den 80er Jahren dort, wo Giordano Bruno verbrannt worden ist. Nebenbei, das macht man ja auch nicht. Aber das hat man im 17. Jahrhundert gemacht, natürlich um eben die Rückwärtsgewandtheit eben der kirchlichen Regierung deutlich zu machen, ein großes Denkmal Giordano Brunos errichtet worden, das also heute dort noch zu sehen ist. Also insofern gibt es eben dann doch auch so ideologische Auseinandersetzungen zwischen Papst, zwischen Vatikan und dem italienischen Staat. Aber irgendwie war man sich bewusst, dass es doch zu einer offiziellen Einigung wiederkommen musste. Diese Gegnerschaft konnte nicht ständig aufrechterhalten werden. Im Vatikan hat man auch dann spätestens in der Zeit des Ersten Weltkrieges erkannt, dass eben dieses Verbot für die Katholiken an den Wahlen sich zu beteiligen eben ein Schlag nach hinten gewesen ist. Und so bildet sich dann eben nach dem Ersten Weltkrieg, nach 1918 auch in Italien so etwas wie eine katholische Partei. Das ist eben der Partito Popolare, der gewisse Ähnlichkeiten mit dem Zentrum in Deutschland gehabt hat, in gewisser Hinsicht auch ein Vorläufer der späteren Demokratia Christiana, als sie noch positiv war, sie noch gut besetzt war. Das ist ja noch eine Partei der Korrupten gewesen, aber das ist dann die spätere Zeit erst gewesen war. So dass es also dann nach dem Ersten Weltkrieg auch verstärkt Bemühungen gegeben hat, zu einer Einigung zwischen Italien und dem Vatikan zu kommen. Diese kulminierten dann in den sogenannten Lateranverträgen vom 11. Februar 1929. Diese Verträge sind bis heute gültig. Sie sind abgeschlossen zwischen dem Königreich Italien und dem Heiligen Stuhl. Das heißt, der Heilige Stuhl als Völkerrechtssubjekt ist auch nach 1870 erhalten geblieben. Er hatte weiterhin, wenn er auch über kein eigentliches Territorium verfügte, hatte er trotzdem diplomatische Beziehungen. Es gab zum Beispiel immer einen bayerischen Gesandten beim Heiligen Stuhl. Obwohl es eben das Gebiet praktisch als souveränes Teil von Italien nicht anerkannt worden ist. Und es gab immer Nunzien in den katholischen Staaten. Es gab einen Nunzius in München zum Beispiel. Das ist dann im Ersten Weltkrieg der Kardinal, der Nunzius Pacelli gewesen, der spätere Pius XII. Also der Vatikan, die Kurie, das Papsttum als Völkerrechtsobjekt, genannt Heiliger Stuhl, existierte weiter ohne Territorium in gewisser Hinsicht. Aber das war dann doch, sagen wir, ein Provisorium, das beendet werden musste, auch im Sinne des italienischen Staates. Es ist dann nur, wenn ich das so etwas subjektiv ausdrücken darf, etwas traurig gewesen, dass diese Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und dem italienischen Königreich, Italien war ja bis 1946 Königreich, dann während der faschistischen Zeit vollzogen worden ist. Das sehen Sie hier auf diesem Bild sehr schön, nämlich den Herrn. Ja, diesen Herrn, den sehen Sie sonst manchmal so in sehr martialischer Haltung, so mit, was weiß ich, ja, nicht gerade so, ich darf das ja nicht machen. Also, ich weiß nicht, wie der faschistische Gruß war, von Balkon bis Palazzo Venezio, Venezia sprechen. Also nebenbei, Klammer auf, wenn man den da manchmal gesehen hat, dass man den ernst genommen hat. Aber naja, also Mussolini hat dann also mit dem Vatikan hier vertreten, mit dem Kardinalstaatssekretär Gaspari, die sogenannten Lateranverträge beschlossen. Man spricht also von drei Verträgen. Einmal ein Konkordat, das das Verhältnis von Staat und Kirche in Italien regelte, zu einem sehr großen Vorteil eben der kirchlichen Seite. Der Katholizismus wurde als Staatsreligion anerkannt, mit der gewissen Privilegierung. Das ist dann Gott sei Dank in den letzten 30 Jahren zurückgenommen worden. Das ist nicht gut, wenn eine Konfession Staatsreligion ist. Das Konkordat ist novelliert worden. Dann gibt es ein Finanzabkommen. Das heißt also, für Verluste ist der Vatikan entschädigt worden, damals 3 Milliarden Lire. Damals war die Lire allerdings noch etwas wert. Wir, wenn wir so in den 60er, 70er Jahren nach Italien gefahren sind, dann war ungefähr eine D-Mark, waren 1000 Lire. Also damals war das noch ein bisschen mehr. Der Vatikan hat das dann gut angelegt, hat das zum Beispiel in Immobilien angelegt. Nebenbei, er war auch im Watergate, in diesem Komplex engagiert. Sie noch bekannt, Nixon hat. Ich konnte ja nichts dazu, dass da die Nixon-Affäre dort sich abspielte. Und er hat dann eben auch eine Reihe von, auf dem vatikanischen Gebiet, eine Reihe von Gebäuden errichtet, unter anderem den Bahnhof. Also die Vatikanstadt hat einen Bahnhof, der nie benutzt wird. Heute ist eine Boutique da drin. Also das ist damals dann also mit diesen 3 Milliarden auch errichtet worden. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist die Schaffung der Città del Vaticano, also des neuen Kirchenstaates geworden. Und dieser neue Kirchenstaat ist das Gebilde, was Sie jetzt sehen. Seit 1929 ist der Papst wieder Staatsoberhaupt. Dass, wenn er nach Deutschland kommt, wird er dann auch mit Nationalhymne empfangen, oder muss natürlich auch eine päpstliche Nationalhymne, oder eine Papsthymne heißt sie dann, geschaffen werden. Das ist also dieses Gebiet, ich glaube, ich weiß nicht, wer mir das mal gesagt hat, das Gebiet des Vatikanstaates, dazu gehören dann noch einige Palazzi in Rom und die Sommerresidenz Castel Gandolfo, die der jetzige Papst allerdings nicht besucht. Der jetzige Papst ist ja auch aus dem apostolischen Palast, der sich hier befindet, praktisch in ein Hospiz gezogen, also und, lebt da in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und lebt aus der Mikrowelle. Also muss ja nicht unbedingt sein. Ich meine, man kann ja auch ab und zu mal was Gutes essen. Aber das ist nun mal seine Vorstellung, das muss man akzeptieren und ja in sich auch überzeugen. Das steht ja ganz schön auf der Zeit. Aber das Gebiet des Vatikans, wie gesagt, eben plus der Palazzi in Rom, die dazu gehören, der großen Kirche Santa Maria Maggiore, sagt Paul von den Mauern, und der Castel Gandolfo, sagte man mir mal, ist kleiner als unser Maschsee. Ja, also insofern, habe ich auch gesagt, ach, insofern sehen Sie daran, es geht hier nicht um ein Territorium, sondern es geht auch hier mehr um das Prinzip. Und die Lateranverträge haben dann, wie gesagt, eben auch zur Aussöhnung zwischen Staat und Kirche in Italien geführt. Ich möchte das jetzt abschließen, das wollte ich eigentlich schon von einer Stunde, ich möchte das jetzt abschließen mit einer kleinen Anekdote. Wo haben wir denn dieses schöne Bild von ihm hier, von Vittorio Emanuele. Wie das Schicksal es will, oder vielleicht war es ja auch Fügung, ich will mich da jetzt nicht festlegen, starben sowohl Vittorio Emanuele als auch vielleicht der eine oder andere von Ihnen kennt diese kleine Anekdote, die habe ich schon ab und zu mal erzählt, ich finde sie aber so nett und so typisch italienisch und katholisch. Die starben zufällig im gleichen Jahr, im Jahre 1878. Da stirbt also Vittorio Emanuele und auch Pius IX. Und nun ist ja Vittorio Emanuele exkommuniziert. Er ist also aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen. Und nun liegt er im Sterben. Oben auf dem Quirinal, heute auch der italienische Staatspräsident, wo das ist eigentlich die Sommerresidenz der Päpste gewesen. Ne? Hat man den Päpsten weggeraubt, als Rom 1870 eingenommen worden ist. Ne? Die Päpste haben den Vatikan im Sommer verlassen, sind da hochgezogen, weil es da oben bessere Luft gab. Und wie gesagt, durch die Überschwemmung war das Gebiet um St. Peter natürlich auch mückenverseucht. Das kennen wir im Sommer eben auch. Aber das waren wirklich Moskitos. Der liegt da oben im Sterben. Und nun will er sich natürlich mit der Heiligen Mutterkirche wieder auslösen. Und er schickt eben seinen Privatsekretär zum Heiligen Vater, Pius IX., und sagt, also der König liegt im Sterben, er möchte wieder in die Kirche aufgenommen werden. Dann sagt Pius IX., der nebenbei ein sehr charmanter Mann gewesen sein soll, wie gesagt, haben wir häufiger, dass die Leute politisch nicht so weitsichtig sind. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber der soll ja wiederkommen aus Amerika. Ich weiß nicht mehr. Das heißt also, der Papst sagte dann, ja, wir nehmen ihn in die Kirche wieder auf und er bekommt dann auch die Sterbesakramente unter einer Bedingung. Er muss mir den Kirchenstaat wieder geben. Der Privatsekretär geht zum König und sagt, Majestät, wir werden in die Kirche wieder aufgenommen, wenn sie den Kirchenstaat zurückgeben. Sagt der König, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Gehen Sie nochmal zum Heiligen Vater. Der Privatsekretär geht wieder zu Pius IX., sagt Pius IX., ja, dann soll er wenigstens bereuen, dass er den Kirchenstaat mir weggenommen hat. Privatsekretär wieder im Quirinalpalast sagt, ja, Majestät, Sie sollen wenigstens bereuen, dass Sie den Kirchenstaat weggenommen haben. Sagt der König, das kann ich nicht, das war eben unsere Staatsräson. Ja, versuchen Sie doch nochmal, der Heilige Vater, sonst ist er doch so entgegenkommen. Der Privatsekretär geht wieder runter zum Vatikan und sagt, ja, doch, Vittorio Emanuele kann auch nicht bereuen. Weil nicht der Papst will. Mut und sagt, ja, also dann machen Sie doch Folgendes. Dann sagen Sie ihm, er soll bereuen, dass er nicht bereuen kann, dass er mir den Kirchenstaat zurückgegeben hat. Privatsekretär geht hoch und dann sagt also der König, ja natürlich, das mache ich. Ich bereue, dass ich nicht bereuen kann, dass ich den Kirchenstaat genommen habe. Der Papst wird informiert, er kriegt die Sterbesakramente und stirbt also dann wohl eines guten Todes. Ein Monat später liegt der Heilige Vater im Sterben. Der musste nur nichts bereuen, der hat ja gar nicht eingesehen, was er da falsch gemacht hat, er konnte also auch nichts bereuen. Aber gehen wir mal davon aus, dass er eben dann auch eines seligen Todes gestorben ist. Er ist jetzt seelisch gesprochen, dann wissen wir nicht. Schuld. Und beide treffen sich natürlich nachher im Himmel und beide sind gegeneinander sehr dankbar. Also das ist italienisch-katholische Mentalität. Fest oder irgendwie. So, meine lieben Damen und Herren, jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde und jetzt müssen wir also noch die ganze deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts machen.
uns vor Augen führen?
Das ist natürlich etwas schwierig, aber ich will wenigstens versuchen, so eine gewisse Tendenz aufzuzeigen. Ich muss jetzt einfach mal voraussetzen, dass Sie sich in der deutschen Geschichte vielleicht besser auskennen als in der italienischen Geschichte, dass Sie vielleicht schon mal den Namen Bismarck gehört haben. Ich wundere mich allerdings, dass wir immer noch eben Bismarck-Schulen und Bismarck-Straßen haben. Deshalb werde ich nichts Negatives über Bismarck erzählen. Ich wundere mich allerdings auch, vielleicht aus dem Buch lassen. Das heißt also, aber bevor ich jetzt kurz eben doch nochmal kurz auf die Entwicklung des deutschen Nationalstaates eingehen, und das kann wirklich nur eine grobe Linie sein, möchte ich doch nochmal fragen, haben wir zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, in Italien, vielleicht Ergänzungen oder Fragen? Bitte schön.
Was ist eine Familie, schreibt ihr denn, der
Emanuel? Das sind die Savoyer, wie heißen die? Ja, wie heißen denn noch die mit Familiennamen? Also es wird als das Haus Sardinien oder das Haus Piemont bezeichnet. Weiß es jemand von Ihnen? Also so wie die Hohenzoller heißen ja auch eigentlich nicht Preußen, sondern Hohenzoller, nicht? Wie heißen es? Es wird als das Haus Sardinien oder Piemont bezeichnet. Weitere Fragen? Gut. Dann wenigstens noch mal ganz kurz auf die deutsche Geschichte, und ich will jetzt eben so ein bisschen versuchen, die Beziehungen eben zu Italien, die gegenseitigen Beeinflussungen etwas deutlich zu machen, vielleicht eben auch anhand der Karten, die wir hier haben. Also auch Deutschland enthält eben, nennen wir ruhig dieses Gebilde als Mitteleuropa, als Deutschland, erhält eben dann auch nach dem Wiener Kongress eine neue Ordnung. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Heilige Römische Reich deutscher Nation wird natürlich nicht wiederhergestellt. Auch der Umfang, die Begrenzung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation ist im Wesentlichen mit dem Deutschen Bund identisch gewesen. Es gibt da natürlich Abweichungen, vor allem was Belgien betrifft, zum Beispiel Königreich der Niederlande, da gehören ja große Teile eben auch zum Römischen Reich, zum Heiligen Römischen Reich. Aber es gibt eine gewisse Identität zwischen dem Gebiet des Deutschen Bundes und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Aber das Innere dieses Bundes, das ist natürlich eben völlig verändert worden. Hatten wir im Heiligen Römischen Reich an die 300 Reichsstände, das sind die Mitglieder des Heiligen Römischen Reiches gewesen, eben unterschiedlicher Größe. Der größte Reichsstand war natürlich eben das Erzherzogtum Oberösterreich, Niederösterreich, das heißt der Habsburgerkomplex. Und dann kommen eben auch Preußen im Laufe des 18. Jahrhunderts als Großmacht dorthin zu. Aber es gibt eben auch zu den großen Komplexen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, aber es gibt eben auch ganz kleine Reichsstände, die eigentlich nur durch die Tatsache, dass es das Reich als Rechtsverband gab, existieren konnten. Zum Beispiel, was weiß ich, eine Reihe von Reichsstädten, die nur 2.000, 3.000 Einwohner hatten. Die Reichsstadt Isny zum Beispiel hatte unten dort im Allgäu, hatte wahrscheinlich nur so 1.500 bis 2.000 Einwohner, war aber eigenständiger Reichsstand. Also diese Vielzahl von Reichsständen ist natürlich nach 1815 erheblich reduziert worden, und es gehören zum Deutschen Bund, der dann gegründet worden ist, noch 35 bzw. 36, es ändert sich dann so ein bisschen, 35 Staaten. Wie zum Beispiel Norddeutschland verändert worden ist, das sehen Sie, wenn Sie sich mal das Königreich Hannover anschauen. In diesem Territorium des Königreiches Hannover gab es natürlich vor 1806 oder 1803 noch eine Reihe von anderen Territorien, die jetzt in Hannover aufgegangen sind. Zum Beispiel das Fürstbistum Hildesheim oder das Fürstbistum Osnabrück oder die Grafschaft Bentheim, das waren ja eben auch Reichsstände. Oder das ganze Emsland gehörte zum Fürstbistum Münster, das ist ja alles durch die Säkularisation verschwunden worden, und Sie sehen gerade hier an der Bildung des Königreiches Hannover, wie dann doch auch auf dem Wiener Kongress, zum Teil bedingt schon durch Ereignisse zuvor, rationalisiert worden ist. Diese Staaten, diese 35 Staaten, schließen sich im Deutschen Bund zusammen. Der Deutsche Bund hat vor allem zwei Aufgaben gehabt. Die Einzelstaaten bleiben in weiten Bereichen souverän, können weitgehend ihre eigene Innenpolitik und ihre eigene Außenpolitik betreiben. Auch da darf ich vielleicht, weil ich das so nett finde, weil das immer so mein heimlicher Traum war, darf ich das Königreich Hannover einmal erwähnen. Das Königreich Hannover machte eigenständige Außenpolitik, auch nach 1815. Und das drückte sich darin aus, dass man auch eigene Gesandte hatte. Botschafter hatte man nicht. Botschafter waren nur den europäischen Großmächten vorbehalten, also in Deutschland, Preußen und Österreich. Aber man durfte Gesandte an andere Höfe schicken. Und das Königreich Hannover hatte natürlich einen Gesandten in Berlin und St. Petersburg und in Wien und in London. Aber es hatte auch einen Gesandten beim Heiligen Stuhl in Rom. Und der letzte hannoversche Gesandte beim Heiligen Stuhl in Rom, das war kein geringerer als August Kestner, der ihm über das Museum bekannt ist. August Kestner, man hatte also zwischen Rom und dem Heiligen Stuhl hatte man so eine Art Konkordat ausgehandelt, aber nachdem das Konkordat abgeschlossen worden war, 1824, ist eigentlich nur eine Zirkumskriptionsbinde gewesen, hatte eigentlich, und dann ist Kestner Gesandter geworden, hatte Kestner eigentlich in Rom nichts mehr politisches, diplomatisches zu tun. Und er hat dann seine Zeit damit vertrieben, unter anderem, dass er also gesammelt hat. Und diese Sammlungen hat er nachher der Stadt Hannover zur Verfügung gestellt und sie sind ja der Grundstock eben des heutigen Kestner Museums. Und diese hannoversche Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl hat bis zur Revolution von 1848 gegolten. Dann hat man in Rom auch einmal festgestellt, hat man in Hannover auch einmal festgestellt, Gott, wir haben da ja einen Gesandten beim Papst, was macht der denn da? Und dann hat man damals halt auch schon so ein bisschen aufs Geld geachtet. Heute schließt man also Goethe-Institute. Damals schloss man also dann Gesandtschaften und man hat dann 1848, 49 die Gesandtschaft in Rom, die hannoversche Gesandtschaft, geschlossen. Kestner war natürlich sehr traurig, überlegte sich, ob er seine Sammlung hier nach Hannover dann brachte, aber hat das natürlich doch gemacht. Und Kestner ist dann also auch in Rom gestorben und wenn Sie mal nach Rom sind, können Sie sein Grab sehen. Er durfte natürlich nicht in der Stadt begraben werden, weil er also evangelisch war, aber es gibt an der Stadtmauer Roms, an der Aurelianischen Mauer, bei der Cestius-Pyramide gibt es den Campo Santo a Cattolico, also den Friedhof für die Nicht-Katholiken. Und da ist also unter anderem eben August Kestner beigesetzt, auch der erste hannoversche Gesandte beim Heiligen Stuhl, ein Herr namens Anteda. Und auch Alexander Goethe, da steht dann auch nur Goethes Sohn auf dem Grabstein, der ist ja also auch in Rom gestorben. Und dann auch eine Reihe von englischen Dichtern, Keats zum Beispiel. Das heißt also, Sie sehen daran, dass also diese Staaten durchaus diplomatische Beziehungen unterhalten konnten. Sie behielten eben einen Großteil ihrer Souveränität. Ach, das war immer so mein Traum. Hannoverscher Gesandter oder niedersächsischer Gesandter beim Heiligen Stuhl zu werden. Herr Gansäuer, als wir 76 den Regierungswechsel hatten.
Das hätte
man
das damals mal sagen.
Ich! Wenn ich jetzt die Christdemokraten dran, vielleicht haben die besonders Interesse. Aber auch da, in der Kanu auch nicht so gut. Gut. Aber ansonsten, wie gesagt, hat der Deutsche Bund doch auch eine wichtige Funktion gehabt. Es ist so etwas wie ein Verteidigungsbündnis gewesen. Man kann also vielleicht sagen, man kann eine gewisse Parallele, nicht in der Dimension natürlich, eine gewisse Parallele eben mit der NATO vielleicht ziehen. Das heißt, man hat sich zusammengeschlossen, um eben Angriffen von außen Widerstand leisten zu können. Und dann gab es eben noch eine andere, das spielt dann auch gerade in der hannoverschen Geschichte, ja, in der hannoverschen Geschichte, in der Geschichte des Königreiches Hannover, eine gewisse Rolle. Es ist auch so eine Institution gewesen, die ein Interventionsrecht gehabt hat. Das heißt also, gerade im Deutschen Bund äußern sich eben auch die Grundideen und die Grundlinien des Wiener Kongresses. Ordnung und Sicherheit, das heißt also vor allem gegenüber Aufruhr und revolutionären Erscheinungen, soll der Deutsche Bund gewährleisten. Insofern konnte man, wenn in einem Einzelstaat die Staatsgewalt ausfiel, zum Beispiel also in revolutionäre Erscheinungen nicht in den Griff bekam, konnte der Bund intervenieren. Und das ist durchaus vorgekommen, nicht zuletzt in Braunschweig. 1830 ist ja eben ein derartiger Fall gewesen. Da hat man lange überlegt, ob man intervenieren sollte, als die Braunschweiger das Schloss angezündet hatten. Und nachher eben während des Hannoverschen Verfassungskonfliktes 1837 hat man überlegt, man hat damals dann nicht interveniert, aber unter Joachim V. nach 1851, dann kommt es also durchaus zur Intervention. Immer eben im Sinne einer Unterstützung des Monarchen, des Fürsten. Insofern ist der Deutsche Bund nicht immer sehr objektiv gewesen, sondern ist letzten Endes auch ein Bund gewesen, der das monarchische Prinzip letzten Endes dann eben gesichert hat. Um also die große Linie dann also fortzuführen, das ist der Sitz des Deutschen Bundes, also der Deutsche Bund muss hier auch Organe haben. Das wichtigste Organ war eben der Bundestag, der unter der Präsidentschaft des österreichischen Bundestagsgesandten tagte, und zwar im Palais Thurn und Taxis in Frankfurt. Das war, wenn Sie so wollen, in gewisser Hinsicht die Bundeshauptstadt. Wir haben dann doch in Deutschland, ich hatte es vorhin schon angedeutet, mit der Schaffung des Deutschen Bundes eine doch etwas stärkere Zusammenfassung dieser Einzelstaaten im Vergleich zu Italien. Italien erleben also im Vormärz und dann auch eigentlich bis 1860 diese Einzelstaaten ziemlich beziehungslos, muss man in Anführungsstrichen setzen, nebeneinander. In Deutschland, wie gesagt, gibt es wenigstens den Deutschen Bund, es gibt diese Verteidigungsgemeinschaft und es gibt das Interventionsprinzip. Die 48er Revolution hat also vielleicht also in Deutschland dann auch weitere Fortschritte gemacht, als das in Italien der Fall gewesen ist, vor allem was die nationale Ebene betraf. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, die Revolution von 1848 hatte vor allem zwei Zielrichtungen, also die Vertreter der Revolution, einmal die Konstitutionalisierung und stärkere Liberalisierung der Einzelstaaten. Das hat sich auch in fast allen Einzelstaaten vollzogen und auch in Hannover 48 sind wieder Reformen durchgeführt worden und es ist in etwa so das 1837 aufgehobene Staatsgrundgesetz wieder eingeführt worden. Vielleicht nicht der Form nach, aber dem Inhalt nach, durch eine Reihe von Spezialgesetzen. Dann, wie gesagt, aber gibt es in Deutschland eben auch die nationale Bewegung. Es ist vor allem eben die Juli-Revolution von 1830 und ihre Folgen gewesen, von 1830, die nationale Bewegung in Deutschland sehr stark gestärkt hat, die nicht zuletzt eben auch von Studenten mitgetragen worden ist. Man hat sich also doch eben vorstellen können, dass Deutschland ein einheitlicher Staat werden könnte. Und diese nationale Bewegung, parallel eben zur liberalen Bewegung, kann auch in der Revolution von 1848-49 gewisse Gewinne erzielen. Man versucht eben ein gesamtdeutsches Parlament zu etablieren und dieses Parlament tritt dann auch im Mai oder im Frühjahr, Frühsommer 1848 in Frankfurt zusammen und das ist eben die Frankfurter Paulsversammlung gewesen, in der Paulskirche in Frankfurt, wenn Sie mal nach Frankfurt kommen. Können Sie gerne in die Paulskirche hineingehen, es ist als sakrales Gebäude nicht mehr existent, aber es ist ein Museum und wie gesagt, der Preis des Deutschen Buchhandels wird dort ja jedes Jahr geben und dann können Sie auch mal einen Blick in die Paulskirche sehen und das, hiervon haben Sie einen Blick, wie damals eben dann dieses Paulskirchenparlament getagt hat, deren wichtigste Aufgabe es war, eben eine Verfassung für einen Nationalstaat zu verfassen und dann zu verkünden. Aber dabei, wie gesagt, eben kam es zu ganz großen Problemen. Einmal, was der Paulskirchenversammlung gelungen ist, ist die Verabschiedung von Grundrechten gewesen. Und man kann beinahe sagen, vielleicht hat man sich bei der Formulierung noch zu lange aufgehalten, nämlich in der Zwischenzeit, wenn ich das so etwas plakativ ausdrücken darf, ist die Reaktion ist wieder stark geworden. Die traditionellen fürstlichen Gewalten sind wieder stark geworden. Während man also in Frankfurt noch über die Grundrechte diskutiert hat. Aber die Grundrechte, die man damals dann verabschiedet hat, sind im großen Teil identisch mit dem, was wir heute in unserem Grundgesetz haben. Das heißt also, insofern haben wir hier durchaus eine sehr fortschrittliche Äußerung des Paulskirchenparlamentes. Aber letzten Endes ist das Paulskirchenparlament gescheitert an der Verfassung. Nämlich dieses Parlament konnte das eigentliche große politische Problem Deutschlands nicht lösen. Dieses große politische Problem fasst man gerne in den beiden Begriffen Kleindeutsch und Großdeutsch zusammen. Was versteht man unter Kleindeutsch und Großdeutsch? Letzten Endes entschied sich eben die Paulskirchenverfassung für die kleindeutsche Lösung. Unter Kleindeutsch versteht man die Zusammenfassung aller Staaten des Deutschen Bundes unter preußischer Führung. Preußen war eben mal der größte Staat in diesem Gebilde. Unter preußischer Führung. Das ist wichtig. Also, dass die eigentliche Leitungsgewalt bei Preußen liegen sollte. Das ist die kleindeutsche Lösung. Österreich ist in gewisser Hinsicht aus dieser kleindeutschen Lösung ausgeschaltet worden. Weshalb? Österreich war nämlich im Unterschied zu den im kleindeutschen Reich zusammengefassten Staaten ein Vielvölkerstaat. In Österreich lebten eben nicht nur die Deutschen, wie im heutigen Österreich, sondern Österreich hatte polnische Vertreter, hatte tschechische Vertreter, hatte die Südslawen, also Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, hatte die Polen, Lemberg und Umgebung und hatte die Italiener, denken Sie an das Lombardo-Venezianische Königreich. Und die Ungarn, Entschuldigung, die wichtigsten habe ich sogar noch vergessen, ganz richtig. Nicht? Man hatte dann natürlich eben diese Habsburger Monarchie noch in Cisleithanien und Transleithanien, in das Kaiserreich und in das Königreich Ungarn geschlossen und da waren dann die einzelnen Nationen wieder zugeordnet worden. Das heißt also, man könnte Österreich eigentlich nicht aufnehmen. Das wäre der Inhalt der großdeutschen Lösung gewesen, nämlich wenn man den Gesamtstaat Österreich oder sagen wir mal besser Habsburger Monarchie, mit dem Deutschen Bund verbunden hätte, hätte man keinen Nationalstaat mehr, sondern eben einen Staat vieler Nationen. Dann kam man zu der Überlegung, ja, man nimmt eben in den deutschen Nationalstaat nur die deutschen Gebiete, das wäre also Oberösterreich, Niederösterreich, was weiß ich, Tirol, Salzkammer, Salzburg und so etwas hinzu. Das hätte aber bedeutet, dass sich die Habsburger Monarchie aufgelöst hätte. Das heißt also, der Konflikt Kleindeutsch-Großdeutsch ist das eigentliche Verfassungsproblem des 19. Jahrhunderts vor der Reichsgründung gewesen. Und keiner wusste eigentlich so richtig eine Lösung, die alle befriedigt hätte. Die Frankfurter Nationalversammlung hat sich dann für die kleindeutsche Lösung entschieden. Das heißt, man hat also alle Staaten des Deutschen Bundes zusammengefasst unter preußischer Führung. Die preußische Führung drückte sich vor allem darin aus, dass eben der preußische König Kaiser dieses Bundes sein sollte. Aber in der kleindeutschen Lösung wäre Österreich auch mit seinen deutschen Gebieten oder nur die deutschen Gebiete Österreichs nicht berücksichtigt worden. Und daran ist letzten Endes eben die Frankfurter Verfassung gescheitert. Das heißt, einmal waren die Österreicher, die zwar anfangs in einer gewissen Schockstarre gestanden hatten, als die Revolution im April, Mai ausgebrochen ist, auch in Wien, wo die Revolution ja besonders aggressiv durchgeführt worden ist, hatte man sich aber dann doch im Laufe der Wintermonate wieder gefasst. Zeitweise musste ja die Kaiserfamilie Österreich auch verlassen. Man ist dann aber wieder zurückgegangen. Das heißt also, die Situation hatte sich konsolidiert. Man hatte also wieder Kraft gefunden. Das Ähnliches war in Preußen geschehen. Sodass also die Frankfurter Verfassung einmal daran scheiterte, dass sie natürlich nicht von Österreich akzeptiert werden konnte. Und das Zweite, woran sie scheiterte, war die Tatsache, dass also der preußische König Friedrich Wilhelm IV., die ihm vom Parlament, vom Paulskirchenparlament angebotene Krone abgelehnt hat. Auch aus zwei Gründen. Einmal ist ja dieser Friedrich Wilhelm IV. Eine sehr disparate Persönlichkeit, sehr kunstorientiert, aber auf der anderen Seite dann doch auch manchmal nicht so die Wirklichkeit erkennend, die Realität erkennend. Auf der einen Seite ist er noch voll durchdrungen von Gottes Gnadentum. Ihm ist die Krone, die preußische Krone, eben von Gott übertragen worden. Er ist von Gottes Gnaden, ursprünglich ist diese Formel von Gottes Gnaden ja eine Demutsformel gewesen im 19. Jahrhundert. Im Zeitalter des Absolutismus in der Folgezeit wird sie dann aber ein gewisses Legitimationsinstrument. Er ist König von Gottes Gnaden und kann auch die Kaiserkrone dann nicht von einem demokratisch, das war ja das Parlament, von einem demokratisch gewählten Parlament einnehmen. Er weist das also zurück. Und das Zweite, vielleicht hätte das dann schon ziemlich realistisch gesehen, hätte das natürlich ungeheure Konflikte mit Österreich mit sich gebracht. Er soll sogar gesagt hat, wenn jemand die Kaiserkrone zusteht, dann ist es eben der Kaiser in Österreich. Also Kaiserkrone dann für Deutschland, nicht? Die Kaiserkrone für Österreich hatte ja der Kaiser in Wien schon. Und aus diesem Grunde hat er dann die Krone abgelehnt. Damit ist eigentlich letzten Endes, ich verkürze das jetzt sehr stark, ist letzten Endes eben die Paulskirchenversammlung und die Verfassung gescheitert. Und nach 1849 kommt es dann auch wieder zur Wiederherstellung der alten Zustände, also der Deutsche Bund wird eingerichtet. Man bezeichnet dann diese Zeit als die Zeit der Reaktion, weil weitgehend an die Zustände der Zeit vor 1848, also an die Zustände des Vormärzes, wieder angeknüpft wird. Allerdings muss man doch wohl sagen, dass so ganz ergebnislos und vergeblich diese 48-49er Jahre dann doch nicht gewesen sind. Nämlich auf der einen Seite hatte man wirklich einmal eine Verfassung geschaffen, die einen deutschen Nationalstaat zum Inhalt hat, wenn auch in seiner kleinen deutschen Ausformung. Eine Verfassung, die auch die Grundrechte beinhaltete. Eine Verfassung, die auch das allgemeine und gleiche Wahlrecht beinhaltete. Das allgemeine gleiche Männerwahlrecht. Also das heißt, man hatte doch schon mal einen Zustand erreicht, wenigstens formuliert, wenn er auch nicht realisiert worden ist, den man so ohne weiteres jetzt nicht von sich schieben konnte. Und die Zeit, also die nächsten 20 Jahre oder die nächsten 15 Jahre, wenn man das so überblickt, kann man dann auch so charakterisieren, dass in den Einzelstaaten, mit Ausnahmen, unter anderem ist Hannover da eine Ausnahme, in den Einzelstaaten bleiben eigentlich die liberal-konstitutionellen Errungenschaften erhalten. Was die Verfassung der Einzelstaaten betrifft. Das drückt sich unter anderem darin aus, dass der Einzelstaat Preußen im Zuge der Revolution von 48-49 auch eine Verfassung bekommen hat. Interessanterweise ist in der Vormärzzeit, so bezeichnet man die Zeit vor der Revolution, ist in der Vormärzzeit Österreich, in der Vormärzzeit Österreich und Preußen die einzigen deutschen Staaten gewesen, die keine Verfassung hatten. Hannover hatte sogar eine Verfassung. Staatsgrundgesetz, nachher das Verfassungsgesetz. Aber Österreich und Preußen hatten das nicht. Und beide, vor allem Preußen, erhält eben dann auch im Zuge der Revolution eben eine eigenstaatliche Verfassung. Man bezeichnet sie zwar als die oktroyierte Verfassung, weil sie letzten Endes eben vom König aufoktroyiert worden ist, aber sie hat trotzdem sehr liberale Elemente. Nämlich diese preußische Verfassung hat unter anderem einen Grundrechtekatalog. Weitgehend identisch wie in der Verfassung von 1849 gewesen ist. Und, da weise ich in anderen Zusammenhang immer gerne hin, das Verhältnis von Staat und Kirche ist in dieser preußischen Verfassung im Vergleich zu anderen deutschen Verfassungen am fortschrittlichsten formuliert worden. Das heißt, den Kirchen wird in Preußen weitgehende Freiheit zugestanden, während sie in anderen deutschen Staaten noch sehr stark unter staatlicher Kontrolle stehen. Das heißt also, auch hier kann man trotz aller Reaktion feststellen, es gibt auf der eigenstaatlichen Ebene gibt es durchaus Fortschritte, die auch nach der Revolution von 1848-49 erhalten bleiben. Die nationale Frage sieht etwas anders aus. Das heißt also, der Deutsche Bund wird zwar wieder reetabliert, aber die Verfassung wird nicht anerkannt, die man dort ausgearbeitet hatte. Aber der Gedanke, dass man einmal eine Verfassung gehabt hat, der ist natürlich weiter am Leben. Und der stärkt eben auch die nationale Bewegung, die es weitergeht. Es gibt eben gerade so im Bürgertum dann doch sehr starke Kräfte, die eben weiterhin auf den nationalen Staat hin agieren und ihn erreichen wollen. Es gibt sogar eine Einrichtung, die diesen kleinen deutschen Nationalstaat, die er dann letzten Endes von Bismarck, wenn ich das auch so etwas einfach ausdrücken darf, 1871 zustande gebracht worden ist, die diesen kleinen den kleinen deutschen Nationalstaat schon vorwegnimmt. Und das ist der Deutsche Zollverein, das Gebiet des Deutschen Zollvereins gewesen. Seit den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts versucht Preußen, die deutschen Staaten mit Ausnahme Österreichs in einer Zollunion zusammenzufassen. Und letzten Endes in den 50er Jahren, die Nachtzügler, die sehen Sie hier praktisch eben in den dunkelgrünen Farben und dann Schleswig-Holstein, das war eine Sonderrolle und Mecklenburg auch. Aber in den 50er Jahren gelingt es eigentlich mit Ausnahme dieser hellgrünen, ist das Lothringen sowieso, das war damals ja noch französisch, gelingt es also, diese Staaten in einer Wirtschaftsunion zusammenzufassen. Und das ist ganz wichtig gewesen, auch für die politische Entwicklung. Das heißt, das Kleindeutsche Reich ist ab 1854, dann tritt unter anderem auch das Königreich Hannover, dem Zollverein, da auf wirtschaftliche Weise bereits schon existent. Man kann also diesen Deutschen Zollverein durchaus vergleichen mit der, nicht mit der EU, sondern mit der EG. Die EG ist ja praktisch die wirtschaftliche Zusammenfassung eben der heutigen EU gewesen. Nicht ganz so viele Mitglieder wie heute, aber da haben wir ja auch ein weitgehend von wirtschaftlichen Schranken befreites Wirtschaftsgebiet. Und etwas Ähnliches ist auch der Deutsche Zollverein nach 1854 gewesen. Natürlich schon allein wegen der schieren Größe unter preußischer Dominanz. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, die Staaten, die dann diesem Zollverein beigetreten sind, schon in den 30er Jahren, beginnt das ja, Gründungsdatum steht ja 1834, sind dann eben von Preußen, weil diese kleineren Staaten dann auch ihre Zolleinnahmen verloren haben, Preußen sehr großzügig entschädigt worden. Das heißt also, das ist sehr fortschrittlich und weitsichtig von preußischer Seite gewesen. Man nimmt auf der wirtschaftlichen Ebene die Staatsgründung bereits vorweg. Und das wird dann ganz wesentlich auch in der Nationalstaatsbildung der Folgezeit sein. Ich muss jetzt einfach mal etwas plakativ, holzschnitzartig hier vorbeigehen. Derjenige, der sehr früh gesehen hat und sehr deutlich gesehen hat, dass wenn man auf einen Nationalstaat hinzielt, dieser nur in der kleinen deutschen Lösung, natürlich weil es das auch sich zum Vorteil Preußens auswirkte, geschehen kann, ist kein geringerer als Otto von Bismarck gewesen. Otto von Bismarck, ja eher ein konservativer Politiker, ursprünglich eben doch sehr stark von preußischen Ethos auch geprägter Politiker. Man hat lange Zeit, ich habe das vorhin schon angedeutet, in der Wissenschaft, in der Geschichtswissenschaft eben darüber diskutiert, ist Bismarck eben in seiner Politik, in seiner Einigungspolitik jemand gewesen, der eine Vergrößerung Preußens anführte, oder ist er wirklich vom nationalen Gedanken geprägt gewesen? Wahrscheinlich ist beides in seiner Person gewesen. Durch die Schaffung des Nationalstaates, des kleindeutschen Nationalstaates, hat natürlich Preußen erheblich gewonnen. Durch die Ereignisse von 1866 auch territorial. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber letzten Endes hat Bismarck natürlich gesehen, dass also die Tendenz auf den Nationalstaat hingeht und dass man diesen Nationalstaat nur schaffen kann, wenn man eben auch den anderen Staaten, die weiterhin existent blieben, vor allem den süddeutschen Staaten, ihre Existenzberechtigung einräumte. Also er konnte 1866 zwar in Norddeutschland große Annexionen durchführen, aber nicht nur weil Frankreich ihn daran hinderte, sondern eben auch durchaus aus politischer Einsicht war er davon überzeugt, dass die Existenz der süddeutschen Staaten, wenn auch, sagen wir mal, in geschwächter Souveränität natürlich, erhalten bleiben muss. Und das ist sicher eben eine Überlegung gewesen, die durchaus auch gerechtfertigt gewesen ist. Also er ist derjenige gewesen, der eben die Entwicklung zum Nationalstaat sehr deutlich erkannt hat und der dann auch alles daran gesetzt hat, um diesen Nationalstaat zu erreichen. Das bedeutete natürlich in erster Linie, dass man irgendwie mit Österreich zu einer Einigung kommen konnte und da Österreich eine freiwillige Auflösung des Deutschen Bundes nicht zugestanden hätte, die Schaffung des kleindeutschen Staates nicht zugestanden hätte, war er davon überzeugt, dass das nur auf kriegerische Art und Weise geschehen könnte. Also ich sage immer ganz gerne, das ist also so banal, dass es richtig ist. Je allgemeiner Sie etwas ausdrücken, desto richtiger ist es ja auch. Das heißt, ich sage ganz gerne, Bismarck ist ja, der nachher in der Innenpolitik schwere Fehler gemacht hat, aber das ist nicht unser Thema heute, Bismarck ist wirklich ein großer Staatsmann gewesen. Aber er wäre noch ein größerer und ein bedeutenderer Staatsmann gewesen, wenn er die deutsche Einigung ohne Kriege geschafft hätte. Das war nun nicht der Fall. Gut, jetzt stehe ich ja vor der Bundestagswahl, deshalb muss ich mich jetzt zurückhalten. Es gab dann durchaus Bundeskanzler, die es ohne Kriege geschafft haben, vor 20 Jahren, eben die deutsche Einigung zustande zu bringen. Aber das ist eine andere Sache. Er hatte natürlich auch, die glückliche Situation damals ausgenutzt. Aber wie gesagt, eben letzten Endes ist es über den Weg des Krieges gewesen, dass diese Einigung zustande gekommen ist. Wir wissen ja, es sind also letzten Endes drei Kriege gewesen, die im Vorfeld eben der deutschen Nationalstaatsgründung bestanden haben. Einmal ist es der Krieg gegen Dänemark gewesen. Die Umstände würden jetzt auch zu weit führen, muss ja einfach an ihr historisches Grundwissen appellieren. Das heißt also, es sind eben die eine Sonderrolle im Deutschen Bund spielenden Herzogtümer Schleswig und Holstein durch den Sieg über Dänemark 1864 an den Deutschen Bund angegliedert worden, wobei eigentlich zum Deutschen Bund nur das Herzogtum Holstein gehörte. Das Herzogtum Schleswig war in Personalunion mit Dänemark verbunden und die Dänen wollten also das Herzogtum Schleswig integrieren in das dänische Königreich und das ist ja der Anlass sein. Für den Krieg gewesen, der vom Deutschen Bund gewonnen worden ist. Deshalb, die Herzogtümer werden dann aufgeteilt. Schleswig steht unter preußischer Regierung nach 1864 und Holstein eben unter österreichischer Regierung. Das heißt, es war nicht zuletzt eben die Auseinandersetzung, die aufgrund eben dieser Herrschaftsteilung entstanden, die dann eben zum Deutschen Krieg 1866 geführt haben. Aber man muss also durchaus wohl auch sagen, letzten Endes, dass es zu diesem Krieg gekommen ist, 1866, ist nicht nur in der schleswig-holsteinischen Frage begründet gewesen, sondern man muss eben auch sagen, es ist auch das Motiv Bismarcks gewesen, die deutsche Frage durch die Ausschaltung Österreichs und im kleinen deutschen Sinne eben zu bereinigen. Das kommt eben dann 1866, Vorgeschichte muss ich jetzt auch mal auf sich beruhen lassen, zu der Auseinandersetzung zwischen Österreich und Preußen, die Staaten des Deutschen Bundes teilen sich auf, man kann beinahe sagen, eine Reihe von deutschen Staaten setzt auf das falsche Pferd, indem es sich eben mit Österreich verbündet. Dazu gehört unter anderem eben das Königreich Hannover. Von der Selbsteinschätzung und von seiner Überzeugung blieb wahrscheinlich dem damaligen König Georg V. auch gar nichts anderes übrig, als sich Österreich anzuschließen, aber es war eben ein politischer Fehler. Das ist ganz offenkundig gewesen. Sie sehen das hier auf dieser Karte sehr schön, was österreichisch ist und was österreichische Verbündete sind und was preußische Verbündete sind. Und wie gesagt, alles das, was so mehr blau ist, das sind die preußischen Verbündeten gewesen, Preußen und seine Verbündete. Und das, was so orangefarben, rosa ist, das sind eben die Verbündeten Österreichs gewesen. Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung kurz machen, damit wir auch den Bezug zu Italien wiederherstellen können. Bismarck ist in seiner Politik der Schaffung des Kleindeutschen Reiches, des Kleindeutschen Nationalstaates, auch von einer Pressure Group, würde man heute vielleicht sagen, von einer Interessenvertretung unterstützt worden. Und das ist der sogenannte Deutsche Nationalverein gewesen. Es gab eben einen bedeutenden Verein, interessanterweise ist der Vorsitzende, der Präsident dieses Vereines, ein Hannoveraner gewesen, kein geringerer als Rudolf von Bennigsen, nachdem die schönste Straße in Hannover benannt wird. Meine Vorstellung nach hätte jemand anders die Straße, also ich will jetzt keine Namen nennen, machen soll. Aber wie gesagt, eben Rudolf von Bennigsen ist Vorsitzender des Deutschen Nationalvereins gewesen, der ein Vorbild hatte in der Società Nazionale in Italien. Das heißt also, 1857 ist diese Società Nazionale in Italien gegründet und die hatte eben auch als wichtigstes Ziel, Propaganda zu betreiben für die Schaffung des italienischen Einheitsstaates. Und nach diesem Vorbild ist dann auch der Deutsche Nationalverein gegründet worden, dessen Ziel es war, eben die Schaffung des Kleindeutschen Reiches unter preußischer Führung. Weshalb sich gerade dann ein Hannoveraner, Bruder von Bennigsen, zum Präsidenten wählen ließ, hängt einfach damit zusammen, dass man hier in Hannover von liberaler Seite in Preußen eben doch eine Kraft sah, die auch die ziemlich reaktionären Zustände, Verfassungszustände in Hannover unter Wilhelm V. heilen könnte. Das ist auch eine verkehrte Politik Wilhelms V. gewesen hier in Hannover, dass er sehr stark eben sich gegen den Liberalismus gewandt hat und damit eine starke Oppositionsgruppe schuf, die dann eine gewisse Sympathie gegenüber Preußen hatte. Und das drückte sich eben bei Rudolf von Bennigsen in seinem Anschluss an den Nationalverein aus. Die Auseinandersetzung zwischen Preußen und Österreich kulminiert dann in der Schlacht von Königgrätz vom 3. Juli 1866. Diese Schlacht geht dann für Österreich verloren und im Frieden von Prag erhält, in dem sich Österreich und Preußen einigen, erhält dann praktisch Preußen die Zugeständnisse, die es für einen ersten Schritt zur Schaffung des deutschen Nationalstaates brauchte. Das heißt also, Österreich tritt aus dem Deutschen Bund aus, der Deutsche Bund wird praktisch eben aufgelöst. Preußen erhält praktisch freie Hand der Gestaltung in den Gebieten nördlich des Mains. Hier spielt also die Mainlinie eine ganz entscheidende Rolle. Alle Staaten nördlich des Mains werden in einem neuen Bund, im sogenannten Norddeutschen Bund, zusammengefasst. Und dieser neue Norddeutsche Bund erhält dann auch eine Verfassung, eben die Verfassung des Norddeutschen Bundes, die dann 4 Jahre später oder 5 Jahre später zur Reichsverfassung wird. Diese Verfassung des Norddeutschen Bundes enthält unter anderem eben, grenzt also die Kompetenzen der Staatsorgane, Kaiser, der damals noch Bundespräsidium hielt, interessanterweise, dann des Bundesrates, des Abgeordnetenhauses, des Reichstags, Entschuldigung, des Bundesrates, des Reichstages heißt er ja schon, und dann eben auch die Stellung des Kanzlers, das wird alles festgelegt in der Verfassung des Norddeutschen Bundes, die allerdings keinen Grundrechtekatalog hat. Dieser Grundrechtekatalog ist in den einzelstaatlichen Verfassungen enthalten. Die Verfassung des Norddeutschen Bundes und der Reichsverfassung hatten diesen Grundrechtekatalog nicht. Das heißt also, diese Organisation vollzieht sich in der Verfassung des Norddeutschen Bundes. Das heißt also, Preußen hat praktisch freie Hand, so zu ordnen, wie es sich das richtig vorstellt, nördlich der Mainlinie. Es hat dann auch die Kompetenz und die Möglichkeit, selbst Territorien zu annektieren. Das heißt also, bis dahin souveräne Staaten in das preußische Staatsgebiet zu integrieren. Also wir müssen ja unterscheiden. Es gibt dann Preußen und es gibt den Norddeutschen Bund. Und Preußen, das sehen Sie, das ist das blaue Gebilde hier, ist natürlich überwältigend im Norddeutschen Bund vertreten. Aber es gibt, das sind die anderen Farben, es gibt auch weiterhin eben Mitgliedstaaten des Norddeutschen Bundes. Und die Annexionen, die Preußen durchführt, die ja auch bekannt, natürlich die wichtigste Annexion, ist das Königreich Hannover gewesen, das zur Provinz Hannover wird. Dann wird also Schleswig-Holstein annektiert, wird Preußen. Und dann werden die beiden Hessen, Hessen-Kassel und Hessen-Nassau, sowie die Stadt Frankfurt, wo bis dahin ja der Deutsche Bund sein Zentrum gehabt hatte, wird also dort eben annektiert. Interessanterweise wird Hannover annektiert und nicht das Königreich Sachsen. Auch Sachsen, sehen Sie hier, war ja österreichischer Verbündete in dieser Auseinandersetzung. Man hat aus zwei Gründen Hannover annektiert. Einmal, das ist auch ein Fehler der Politik, Georg V. gewesen. Georg V. hat mehr oder weniger blauäugig sich dem österreichischen Kaiser angeschlossen und glaubte, naja, der wird mich schon schützen, Pustekuchen, das hat also Franz Josef nicht getan. Aber eine ähnliche Politik hat auch Sachsen betrieben, aber der in Wiener Hof hat sich sehr intensiv für die Weiterexistenz Sachsens eingesetzt. Sie sehen das hier auch sehr deutlich, das sind zum Teil auch territoriale Überlegungen gewesen. Man wollte also wenigstens Preußen nicht praktisch an der ganzen Grenze zu Österreich haben. Und es gab schon traditionell eine enge Beziehung zwischen dem Hof in Dresden und dem Hof in Wien, auch als man in Dresden noch evangelisch gewesen ist. Also die Sachsen waren immer traditionell sehr kaisertreu. Das heißt also, dass Österreich damals, dass Preußen damals noch nicht den letzten Schritt zur kleindeutschen Lösung getan hat, sondern dass die süddeutschen Staaten, sehen Sie hier auch sehr schön, Bayern, Württemberg, Baden und dann der südliche Teil von Hessen-Darmstadt, dass die eigenständig blieben, hing damit zusammen, dass vor allem der französische Kaiser, Napoleon III., gegen eine Ausweitung Preußens über den Main hinaus, dass er dagegen war. Da musste man eben Rücksicht darauf nehmen. Aber die süddeutschen Staaten, und das ist ganz wichtig, sind auf zweierlei Weise mit dem Norddeutschen Bund in Beziehung gewesen. Einmal der Zollverein, der existierte weiter. Und zweitens wurden zwischen dem Norddeutschen Bund und den süddeutschen Staaten sogenannte Schutz- und Trutzbündnisse abgeschlossen. Das heißt also, wenn der Norddeutsche Bund oder wenn Bayern oder was weiß ich, Baden oder Württemberg, von außen angegriffen würden, dann war man zum gegenseitigen Schutz verpflichtet. Und das wird jetzt, Sie sehen, ich gehe jetzt Schritt auf Schritt, das wird jetzt 1871 oder 1870 von besonderer Bedeutung. Bismarck, hier sehen wir nochmal einen Blick in das Parlament des Zollvereins, Bismarck war sich bewusst, dass Frankreich nie in die Gründung eben des Kleindeutschen Reiches einwilligen würde. Das heißt, auch hier glaubte er, die Lösung nur in einem Krieg sehen zu können. Aber er musste alles daran setzen, dass der Krieg von Frankreich ausging. Nämlich hätte der Norddeutsche Bund Frankreich den Krieg erklärt, dann wären die süddeutschen Staaten nicht verpflichtet gewesen, praktisch eben hier Hilfe zu leisten. Also, Sie kennen die Geschichte ja mit der Emser-Depesche und so etwas, ist es ihm dann gelungen, eben, dass Frankreich offiziell dem Norddeutschen Bund den Krieg erklärte. Das hatte den Vorteil, dass nun Preußen und der Norddeutsche Bund sich im Zustand eines Verteidigungskrieges befanden. Das führte auch dazu, dass die anderen europäischen Großmächte sich nicht gegen den Norddeutschen Bund verbünden konnten. England, Österreich, das war sowieso noch geschwächt, aber dann auch Russland, haben sich in dieser Auseinandersetzung zurückgehalten. Und das Dritte, was wichtig war, dadurch wurden natürlich jetzt auch die nationalen Emotionen gesteigert. Man verteidigte sich gegen den Erbfeind Frankreich. Frankreich wird im 19. Jahrhundert, obwohl man gerne nach Paris gefahren ist, nicht, wegen der Champs-Élysées und dem Moulin Rouge und so etwas, nicht, aber trotzdem galt es als der Erbfeind. Und der griff nun eben Deutschland an, wenn auch in seiner rudimentären Form, Norddeutschen Bund an. Und das hat natürlich die nationale Begeisterung sehr gestärkt. Das ist durchaus von Bismarck intendiert worden. Sie wissen, wie der Norddeutsche Bund oder wie dieser deutsch-französische Krieg dann ausgegangen ist. Vor allem in zwei großen Schlachten. Die erste Schlacht bei Sedan hat dann das deutsche Heer besiegt. Der französische Kaiser Napoleon III. musste abtreten, zurücktreten, er ist dann gefangen genommen worden. Hier sehen Sie ihn in einer Kutsche, wie er von Bismarck gegrüßt worden ist. Wahrscheinlich ist er dann hier auf dem Weg nach Kassel gewesen, also Napoleon III. Sie wissen ja vielleicht, dass Napoleon III. Dann eine Reihe von Jahren oder Monaten auf der Wilhelmshöhe als Gefangener in Kassel gelebt hat, bevor er dann nach London weitergegangen ist. In Frankreich wird dann also die Republik ausgerufen und erst nach der Eroberung von Paris im Januar 1871 ist dann der Krieg beendet worden. Zur gleichen Zeit, am 18. Januar 1871, ist dann im Spiegelsaal von Versailles die Kaiserproklamation vonstatten gegangen. Der Ort ist außerordentlich ungünstig gewesen. Also es sind zwei Fehler, die Bismarck in diesem Zusammenhang gemacht hat, was er später vielleicht auch eingesehen hat, dass diese Kaiserproklamation ausgerechnet eben im Spiegelsaal von Versailles eigentlich so den Aushängeschild des französischen Staatsverständnisses, eben des französischen Absolutismus der Hochzeit Frankreichs unter Ludwig XIV., dass man da diese Proklamation durchgeführt hat, das ist durchaus etwas gewesen, was die Franzosen lange Zeit praktisch nicht vergeben konnten und eben die Auseinandersetzung und die Spannungen zwischen Frankreich und dem dann entstehenden deutschen Nationalstaat doch erheblich gestärkt haben. Und das Zweite, und das hat Bismarck nachher wohl auch eingesehen, ist die Annexion von Elsass-Lothringen gewesen. Vor allem eben, was Lothringen betraf, hier hatten wir ja doch in erster Linie eine französischsprachige Bevölkerung, in Elsass sah das etwas anders aus. Auch das ist letzten Endes etwas gewesen, was die Franzosen nie verbunden haben und was letzten Endes dann auch eben erheblich die Außenpolitik Bismarcks mit beeinflusst hat. Die Erbfeindschaft Frankreichs ist natürlich durch diese Annexion mehr oder weniger verfestigt worden und hat dann eben im Ersten Weltkrieg und dann vor allem im Vertrag von Versailles ihre schrecklichen Auswirkungen erhalten. Dieses Bild ist Ihnen sicher bekannt, der Kanzler der deutschen Einheit, ach nee, das ist ein anderer, also der Kanzler in der Reichswirt, ich glaube, jetzt abgesehen mal von, also wir befinden uns nun vor der Bundestagswahl, aber trotzdem, ich glaube, man kann durchaus eine Beziehung zwischen dem Kanzler der deutschen Einheit und dem Kanzler der Reichsgründung setzen, sind beides ganz bedeutende Persönlichkeiten unserer Geschichte gewesen. Hat man ja so vor einem halben Jahr dann auch mal deutlich gemacht, als Kohl regierte, war das nicht immer so deutlich in den Medien, aber jetzt ist das wohl doch so der Fall gewesen. Das heißt also, im allgemeinen Bewusstsein wird diese Kaiserproklamation als die Gründung des Deutschen Reiches gesehen. Das ist juristisch gesehen nicht korrekt. Es ist ein politischer Akt, aber am 18. Januar 1871, man hat bewusst den 18. Januar genommen, das ist nämlich der preußische Nationalfeiertag gewesen, das war der Krönungstag in Preußen. Am 18. Januar 1701 hat sich Friedrich III. Die Krone aufs Haupt gesetzt in Königsberg, wurde dann Friedrich I. als König in Preußen. Das heißt also, man hat bewusst eben hier diesen Tag genommen. Es ist aber praktisch nicht der Reichsgründungstag gewesen. Nämlich zu diesem Zeitpunkt am 18. Januar war das Deutsche Kaiserreich noch gar nicht mal vollständig. Es fehlte nämlich eben ein Territorium, das sich dem Kaiserreich noch nicht angeschlossen hatte. Na, wer kann das sein? Das kann natürlich nur Herr Seehofer und Herr von Rundberg gewesen sein, die da ihren Schatten schon vorausspielen. Das heißt, es ist Bayern gewesen. Bayern hat sich erst Ende Januar dem Deutschen Reich angeschlossen, und zwar der Anschließungsprozess ging so, dass man eben Verträge zwischen dem Norddeutschen Bund und den süddeutschen Staaten, den vier süddeutschen Staaten geschlossen hatte. Und Württemberg-Baden und Hessen-Darmstadt hatten diese Verträge bereits vor Weihnachten 1870 ratifiziert. Nur die Bayern waren noch etwas zurückhaltend. Die haben diesen Vertrag erst, ich glaube, Ende Januar 1871 ratifiziert. Und damit ist eigentlich vom rechtlichen her, vom staatsrechtlichen her, das Kaiserreich vollendet gewesen. Meine lieben Damen und Herren, ich muss jetzt am Schluss machen, aber lassen Sie mich noch einen Satz, das ist jetzt hier das Reich, wie es dann nach Januar 1871 ausgesehen hat. Hier sehen Sie es noch einmal. Aber ich möchte doch noch mal ganz kurz auf, und das sind nur zwei Minuten, ich muss das jetzt also ganz schnell machen, aber unsere Veranstaltung stand ja eben unter dem Aspekt der gegenseitigen Beeinflussung und der Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Italien in diesem Reichsgründungsprozess. Und da möchte ich jetzt nur noch mal so einige Schlagworte Ihnen in Erinnerung rufen. Das heißt also, der gegenseitige Reichsgründungsprozess hat sich auf der politischen Ebene durchaus beeinflusst. Denken Sie daran, wahrscheinlich wäre der italienische Einigungsprozess verzögert durchgeführt worden, wenn sich 1866 Preußen nicht mit Italien zu einem Bündnis zusammengeschlossen hätte gegen Österreich. Und damit letzten Endes dann auch Venetien an Italien gefallen ist. Zweitens spielt eben wenigstens so in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, der italienische Einheitsbildungsprozess eine gewisse Vorbildrolle für Deutschland. Das drückt sich ganz konkret in der Tatsache aus, dass in Italien eben die Società Nazionale gegründet worden ist, diese Pressure Group für die Einigung Italiens, die dann zwei Jahre später, 1859, im Deutschen Nationalverein praktisch ihre Korrespondenz gefunden hat. Das Gegenbild gefunden hat oder praktisch eben die Widerspiegelung gefunden hat. In der Verfassung gibt es Ähnlichkeiten, aber die Verfassung des ausgeprägten italienischen Nationalstaates und eben des Kleindeutschen Reiches haben auch gewisse Unterschiede. Was ihnen gemeinsam ist, aber das ist in diesen konstitutionellen Staaten häufig sehr ähnlich gewesen, ist die Dominanz des monarchischen Prinzips. Das heißt also, der König, der Fürst, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das ist, wenn Sie die Rolle des italienischen Königs mit der des deutschen Kaisers vergleichen, können Sie feststellen, dass eben auf der Reichsebene der Kaiser ähnliche Kompetenzen hat, wie in Italien der italienische König. Aber es gibt eben zwei entscheidende Unterschiede in den Verfassungszuständen Italiens und Deutschlands. Italien entwickelt sich zu einem Einheitsstaat. Es gibt keine Länderparlamente. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den letzten 30 Jahren, hat man eine stärkere Regionalisierung Italiens angestrebt. Aber es gibt keine Bundesländer, wie wir das heute in Deutschland haben. Und so ist das auch schon im 19. Jahrhundert gewesen. Italien wird ein Einheitsstaat. Deutschland bleibt ein monarchischer Bundesstaat, ein föderalistischer Staat. Zwar mit der Dominanz Preußens, Preußen macht zwei Drittel des Reichsgebietes aus und beinhaltet auch zwei Drittel der Reichsbevölkerung, aber es gibt eben noch Einzelstaaten. Gut, es gibt natürlich Schaum und Lippe. Das spielt vielleicht als Einzelstaat nicht die gleiche Rolle wie Bayern, aber es gibt eben Bayern, was sich manchmal auch im Kaiserreich als ein gewisses Gegengewicht gegen Preußen verstanden hat. Und es gibt eben Baden und es gibt Württemberg und es gibt eben auch noch das Herzogtum Braunschweig, was vielleicht auch nicht gerade so ein Mächtelkoloss in diesem Kaiserreich gewesen ist. Aber die föderale Struktur ist etwas, was das Kaiserreich, wenn auch mit einer gewissen Dominanz Preußens, erhalten hat. Und die Fürsten im Kaiserreich, die können auch im Unterschied zu Italien, da werden alle Fürsten abgeschafft, die Fürsten, mit Ausnahme des Königs, die Fürsten im Kaiserreich können auch an der Gesetzgebung teilnehmen und sind sogar dem Reichstag in ihrer Formation, im sogenannten Bundesrat, sind dem Reichstag übergeordnet. Der Reichstag hat nur legislative Funktion. Die Fürsten, die durch Vertreter im Bundesrat am Bundesrat teilnehmen, sind in der Legislative beteiligt, aber sie sind auch für den Vertragsabschluss wichtig. Das heißt, sie spielen in der Außenpolitik eine gewisse Rolle. Sie sind so etwas ansatzweise wie ein Verfassungsgericht. Nicht so umfangreich wie unser Verfassungsgericht, aber sie haben verfassungsrechtliche Kompetenzen. Das heißt also, der Bundesrat als Vertretung nicht der Länder, sondern der Fürsten, das ist ganz wichtig. Der Fürst, nicht der Länder, spielt in der Verfassung des Kaiserreiches eine wichtige Rolle. Und dann vielleicht, meine lieben Damen und Herren, und damit wollen wir Schluss machen, weil das auch ein bisschen versöhnlich ist und weil das, wie gesagt, auch dann deutlich macht, dass in unserer deutschen Geschichte nicht alles schlecht gewesen ist, dass wir manchmal sogar an der Spitze des Fortschrittes standen. Das ist die Tatsache, dass nicht zum preußischen Abgeordnetenhaus, das gab es auch, genau wie es heute im Niedersächsischen Landtag und im Bundestag gibt. So gab es den Reichstag und das preußische Abgeordnetenhaus. Da haben wir ein Dreiklassensystem. Aber zum deutschen Reichstag, da gab es ein sehr fortschrittliches Wahlrecht, und zwar ein allgemeines Wahlrecht. Jeder Mann, Hälfte der Bevölkerung nicht, aber jeder Mann durfte wählen. Das Wahlrecht war gleich, jede Stimme, in der Theorie wenigstens, wog gleich. Es war frei, sie konnten wählen, sie brauchten nicht zu wählen. Es war geheim, sie gingen in eine Wahlkabine hinein. Und es war direkt, das heißt, man wählte direkt den Kandidaten. Das gab es in Italien, wie Sie sich vielleicht noch erinnern, nicht. Da hatten wir ein sehr starkes Zensuswahlrecht. Und dieses fortschrittliche Wahlrecht, das wir zum Reichstag in Deutschland hatten, das gab es in keinem anderen Land der damaligen Zeit. Noch nicht einmal die Mutter aller Parlamente, also das englische Unterhaus, das britische Unterhaus, hatte ein derartig fortschrittliches Wahlrecht, geschweige denn in Amerika, wo die Afroamerikaner, so ist es, nicht wählen durften. Das heißt, das gab es da auch nicht. Gut, das englische Parlament hatte mehr zu sagen als der Reichstag. Aber das Wahlrecht war in Deutschland spitze. Und damit möchte ich Schluss machen.